Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Power and Pace Triathlon Training. Ich bin Anna Bruder, Redakteurin bei Triathlon und mir gegenüber sitzt euer und unser Coach Björn Gesmann. Er lächelt schon.
Immer. Du kennst mich nur lächelnd. Komm.
Das stimmt, ja.
Und alle da draußen hoffentlich auch. Grüße euch alle.
Das Lächeln bleibt irgendwann so eingefroren, Björn.
Ja. Das sind meine schauspielerischen Fähigkeiten, dass ich das so stehen lassen kann.
Ja, sehr gut. Ja. Ja. Nee, ich freue mich auf die Folge. Wir wollen über ein Thema sprechen, was wahrscheinlich wirklich jeden betrifft, der hier gerade zuhört, auch zum jetzigen Zeitpunkt. Es geht nämlich um die Verpflegungsstrategie und da wollen wir uns einmal so einen kleinen oder größeren Fahrplan überlegen, wie man das Ganze angeht im Rennen letztendlich.
Absolut richtig und genau, spitz die Ohren, Zettel und Stift rausholen und am Ende einfach nur, das ganz simpel, die für sich wichtigsten Erkenntnisse daraus ziehen und die richtig machen. Dann hat man gewonnen, quasi, sinngemäß.
So ist es. Genau.
Ja, freue ich mich drauf.
Um das Ganze ein bisschen praxisnäher zu machen, sitzt hier am Mikro, ich meine mich, eine Athletin, die sich gerade auf eine Langdistanz vorbereitet und in wenigen Tagen auch einen Halbmarathon läuft, aber der wird dann schon vorbei sein, wenn diese Folge erscheint. Genau, und deshalb haben wir uns gedacht, nehmen wir mich als Beispiel und entwickeln eine Verpflegungsstrategie für mich. Ich habe die natürlich schon ganz grob anhand von Erfahrungswerten und so, aber ob ich das alles richtig mache, weiß ich nicht und wahrscheinlich könnte das alles auch noch ein bisschen optimaler laufen.
Machen wir genau so. Finde ich sehr gut. Magst du noch sagen, was für eine Langdistanz?
Ironman Klagenfurt.
Mm.
Toll, oder? Mm. Ja.
Ist ein schönes Rennen.
Ja, bin ich sehr gespannt. Ich freue mich sogar aufs Schwimmen. Mm. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich glaube, das wird ein Highlight.
Mm. Absolut. Das gibt die Strecke her alleine schon, oder? Die Stimmung auch wahrscheinlich.
Ja.
Super.
Ist, glaube ich, auch nicht ganz so schlimm, wenn man ein paar Schluck Wasser trinkt aus dem Wörthersee.
Völlig okay. Kann man genauso machen. Ja, sehr gut. Auf geht die wilde Fahrt.
Ja, wie fangen wir an? Also, soll ich einmal sagen, wie ich es bisher gemacht habe?
Ganz kurz, bevor du es tust, ich hau nochmal eben einen Satz raus zum Einstieg.
Gerne.
Ja? Alles, was wir jetzt in den kommenden 4,5 Stunden besprechen werden, dient, bitte?
Nee, dient, alles gut.
Dient einzig und allein der Idee, dass wir von unserem wichtigsten Substrat, welches wir haben für die Bewältigung eines Triathlons, Klammer auf, Kohlenhydrate, Klammer zu, eine Strategie entwickeln, mit der wir den Erhalt dieser Kohlenhydrate im Körper möglichst lange aufrechterhalten.
Wahnsinnssatz.
Ja, also, will sagen, wir müssen alles dafür tun, damit die Verfügbarkeit unserer Kohlenhydrate nie gegen Null geht, weil dann ist Ofen aus.
Ja, das wollen wir nicht.
Genau, das wollen wir nicht und deswegen, Spaß beiseite, ist das wirklich das oberste Ziel, was wir haben. Also es gibt natürlich in puncto Verpflegung wahnsinnig viele Aspekte. Wir können alleine stundenlang sprechen über Hydration zum Beispiel. Wir können auch reden über Sodium, also Natriumzufuhr, also es gibt so eine kleine Language Barrier quasi, Sodium und Natrium, das eine ist das Englische, das andere das Deutsche. Wir können auch sprechen über, keine Ahnung, die Bedeutung jedes einzelnen Elektrolyts und dann können wir noch über Gurkenwasser sprechen und wie uns das möglicherweise helfen kann bei.
Das möchte ich auf jeden Fall tun, ist, so viel schon mal vorab.
Machen wir auch gerne, ist völlig okay. Und das ist alles schön und gut, aber am Ende, und das ist ganz wichtig für die Priorisierung, für die Einordnung, geht's als allererstes immer erstmal um die Kohlenhydrate. Und wir müssen sicherstellen, dass uns die nicht sinngemäß leer gehen. Und da kümmern wir uns jetzt drum.
Sehr gut.
Freue ich mich.
Okay, also meine Einheiten, die jetzt so sehr rennspezifisch sind, also ein bisschen länger oder Race-Pace-Intervalle oder sowas, die halten sich jetzt gerade noch in Grenzen. Trotzdem teste ich einiges an Verpflegung durch und habe irgendwie das Gefühl, dass ich jedes Produkt so einigermaßen gut vertrage.
Ja.
Das ist ja schon mal gut.
Ganz kurz, welche hast du schon ausprobiert? Also du darfst ein paar Namen sagen und du darfst aber vielleicht auch so ein bisschen deine Präferierten nennen, wenn du möchtest.
Ja, also jetzt keine Werbung an der Stelle, aber da ist sehr viele verschiedene sind, kann man das, glaube ich, auch so machen. Ich hatte Powerbar, die Standard-Gels. Ich hatte bisher immer im Rennen das Race Carb X von Ministry. Dann habe ich Sportbrennstoff ausprobiert. Und ich glaube, das war's.
Super. Wunderbar.
Genau. Also im Wesentlichen schon mal drei verschiedene Firmen mit jeweils unterschiedlichen Produkten, aber auch. Und ja.
Sehr gut. Und was heißt ausprobiert eigentlich?
Ausprobiert heißt, dass ich habe schon gesagt, ich laufe jetzt demnächst einen Halbmarathon, hatte da den einen oder anderen Langlauf mit Race Pace, also ein bisschen intensiver, und hatte da letztlich auch eine Vorgabe, wie viele Kohlenhydrate ich da zu mir nehmen soll pro Stunde, und ja, habe mir das dann abgemessen und zugeführt.
Ja. Soweit so sehr gut.
Genau.
Wie war die Reaktion? Was ist passiert? Was hast du gefühlt?
Also, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, was ich falsch gemacht habe, ist, dass ich zu wenig Flüssigkeit bei mir hatte, nämlich gar keine. Mhm. Es war jetzt hier noch nicht besonders warm, ich schwitze nicht besonders viel, aber es war dann letztlich, also Getränkepulver natürlich angemischt mit Wasser, aber mir hat halt der ganze Mund zusammengeklebt, und die Trinkbrunnen an der Alster sind auch noch nicht geöffnet. Ja, das war dann ein bisschen schwierig, und ich hatte zum Teil Krämpfe im Zwerchfell, wo ich mich auch gefragt habe, ob das an der Verpflegung liegen könnte.
Okay. Mhm. Und wie ist dein Learning daraus im Hinblick auf deinen Ironman in Klagenfurt?
Dass ich mehr trinken muss.
Wie viel ist mehr? Entschuldigung, wir machen jetzt mal ganz viel hier noch Frage-Antwort, okay? Wir werden,
alles gut.
Strukturierter und kommen von groß zu klein. Oder von klein wieder zu
mehr
groß.
Mehr wäre auf jeden Fall, dass ich was trinke. Mhm. Also mehr wäre erstmal irgendwas. Und dann, würde ich mal anpeilen, so einen halben Liter in der Stunde. Mhm. An reiner Flüssigkeit, und dann natürlich in Abhängigkeit der Bedingungen. Ich glaube, letztes Jahr waren es da 32 Grad. Die Erfahrung habe ich bisher noch nie gemacht in einem Rennen, also das müsste ich dann wahrscheinlich situativ entscheiden.
Super. Können wir auf jeden Fall, und ich ergänze das einmal, auch wenn wir gesprochen haben über Kohlenhydrate zum Einstieg, wir machen mal das Thema Flüssigkeit, das können wir damit quasi schon fast, ich will nicht sagen abhaken, um Gottes Willen, aber nochmal einmal glatt ziehen. Also es gibt immer die Individualität, schwitze ich verhältnismäßig viel, jetzt nicht ja oder nein, sondern schwitze ich viel, mittel oder wenig. So, das hat sicherlich eine Auswirkung. Mhm. Und das wiederum ist natürlich auch je nach Umgebungsbedingungen, also Temperatur, Luftfeuchtigkeit, gegebenenfalls Wind, ist das natürlich in der Handhabung dann auch nochmal etwas anders. Aber wo man, glaube ich, schon mal eine Menge mit richtig macht, ist ungefähr das anzupeilen, was du gerade auch gesagt hast. Also so ein halber Liter ist eigentlich ein Mindestmaß. So, und mit Mindestmaß ist gemeint, es sollte nie über einen längeren Zeitraum irgendwie ernsthafter drunter liegen, weil die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß ist, dass sich das dann hinten raus irgendwann rächt, ne, und dass das einfach schlicht zu wenig ist. Im Übrigen.
Was heißt, dass es sich rächt? Also was passiert dann?
Naja.
Beziehungsweise was macht Flüssigkeit?
Das kann ganz viele verschiedene Auswirkungen haben. Also es ist natürlich Nährstofftransporter, ne, als allererstes mal. Also es ist die Frage, wie gut unser Blut alleine fließt, wie gut Nährstoffe transportiert werden. Dann hat es einen extrem wichtigen Effekt bei der Kühlung, ne? Also das Schwitzen ist ja vor allen Dingen dafür da, dass gepaart mit dem Wind von außen die Wärme letztendlich in die Peripherie getragen wird und dort, wenn man so möchte, abtransportiert wird, also gekühlt wird. Und auch dafür brauchen wir das. Es hat aber natürlich auch wahnsinnig viel zu tun mit dem Mineralstofftransport. Der Mineralstofftransport wiederum, der ist dann wichtig, vor allen Dingen für sowas wie eine Reizleitung, also überhaupt um Signale zu senden, dass jetzt die Muskulatur passend kontrahiert und so weiter. Also das ist multikomplex, ne? Und die, vielleicht mal, um so ein Gradmesser zu geben, wir sagen immer, dass wenn wir einen Flüssigkeitsverlust haben im Bereich von 2-3% unseres eigenen Körpergewichts, dann ist es noch okay. Sobald es weit darüber hinausgeht, dann wird es auch bis hin zu bedrohlich, muss man dann sagen, ne? Also dann, kann man schon fast sagen, trocknen wir aus. Und es kann einfach gerne auch mal jeder für sich selber testen. Ich habe es witzigerweise, glaube ich, am Sonntag gemacht. Da habe ich auf der Rolle gesessen, bin 2 Stunden gefahren, habe mich vorher gewogen und habe dann mich danach gewogen und natürlich noch draufgerechnet, was ich in der Zeit getrunken habe. Und ich habe 1 Kilo verloren in den 2 Stunden, habe aber auch 1 Liter Wasser zugeführt. Und natürlich vorher, nachher die gleiche Klamotte angehabt, also immer meine Radbuchse. Und auch ohne zusätzlich noch auf Toilette zu gehen. Also damit habe ich gewartet, bis ich dann ja, mich gewogen hatte. Kann also ergo sagen, dass ich 2 Liter oder 2 Kilogramm, was ja jetzt mal gerade, machen wir es mal der Einfachheit halber, setzen wir es mal gleich, 2 Kilogramm Gewicht verloren habe, was ungefähr heißt, dass ich 1 Kilogramm pro Stunde verloren habe. Und das ist natürlich in allergrößten Teilen Flüssigkeit, die da verloren gegangen ist, ne? Und genau, und das war jetzt die Konstellation Indoor auf der Rolle bei, ich glaube, waren so 18, vielleicht 19 Grad ohne Ventilator. Sicherlich also auch schon so ziemlich das Höchste, was man so haben kann an Flüssigkeitsverlust. War eine relativ intensive Einheit und sowas. Genau, und wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das Ganze draußen macht, dann funktioniert ja Kühlung zumeist viel besser. Ne? Ich habe irgendeine Form von Fahrtwind und sowas halt. Ich schwitze dementsprechend halt auch weniger. Hier muss ich viel schwitzen, damit mein Körper die Wärme nach außen trägt und so. Und das kann gerne jeder mal für sich selber testen, wo man zumindest mal ein grobes Gefühl dafür bekommt, ob man jetzt eher zu denen gehört, die mehr schwitzen oder vielleicht eher zu denen, die weniger schwitzen. Und am Ende ist der Outcome dann, wie gesagt, so bei 500 Milliliter würde ich immer irgendwie so ein Mindestmaß sehen. Gerade bei der Dauer, die wir vor uns haben, ne? Das wäre jetzt was anderes, wenn wir eine Verpflegungsstrategie für den nächsten Halbmarathon für dich aufstellen würden, dann wüssten wir, du bist da jetzt keine 2 Stunden unterwegs. Und dann, genau,
Nee,
und
das wäre der Plan.
das der einzige Grund, warum du dann eine Zufuhr brauchst, ist, damit der Mund nicht klebt, sinngemäß, ne? Oder suchst dir aus, ein bisschen Flüssigkeit jetzt zuzuführen, ist sicherlich auch nicht ganz verkehrt an der Stelle. Aber mal ehrlich.
Ja, das kann ich einmal sagen, wie da meine Strategie aussieht. Da werde ich nämlich an der Verpflegungsstation mir einen Becher Wasser nehmen, werde das mir ins Gesicht schütten und hoffen, dass was im Hals landet.
Ja.
Ja.
Und das machst du dann 3, 4, 5 Mal. Oder selbst wenn es 10 Mal sind, sind es am Ende, möglicherweise ist es nicht mal ein halber Liter unbedingt, ne? Je nachdem, wie viel davon da ankommt und so. Und das halt eher dann auf 1,5 Stunden und nicht auf 1 Stunde. So. Und das ist total okay. Das ist nicht schlimm. Der Halbmarathon, also dadurch, dass die Dauer überschaubar ist, wird es dir verziehen werden von deinem Körper, dass du ihn nicht besser versorgt hast. Sobald wir aber natürlich von irgendwie hier einer Mitteldistanz oder auch einer olympischen schon eigentlich sprechen, bis hin zu einer Langdistanz, müssen wir natürlich immer diese Metaebene im Kopf haben, dass wir bedenken müssen, dass das halt so lang ist. Ne? Es ist kein Problem, mal 1 Stunde lang vielleicht 400 Milliliter zu trinken. Aber die Frage ist, reicht es dann auch auf Dauer? Und die Frage, die wir uns dann auch stellen müssen, ist, können wir das Problem auch hinten raus wieder so ein bisschen ausgleichen? Ne? Also können wir dann sagen, okay, jetzt trinke ich mal 800 Milliliter und dann wird's besser. Und die Antwort da ist tendenziell ja. Ne? Ich habe mal damals meine Masterarbeit darüber geschrieben, über einen 52-Stunden-Radrennen. Und am besten hydriert waren die Leute, die Probanden meiner Studie gewesen sind, mitten im Rennen. Die sind alle mehr oder weniger dehydriert ins Rennen gestartet. Das war in Frankreich, da hat es 40 Grad beim Start. Und dann sind die irgendwann so nach 4, 5, 6 Stunden in die Nacht gefahren und dann wurde es kühler und dann haben die morgens mehr getrunken und so und am zweiten Tag hatten die die beste Hydrierung. Das hat also wunderbar funktioniert und deren durchschnittliche Flüssigkeitszufuhr sind gewesen 392 Milliliter pro Stunde auf die 52 Stunden. So, und deswegen hat es gereicht, einen halben Liter zu trinken, um sogar eine bessere Hydrierung herzustellen. Es war aber auch eine verhältnismäßig moderate Intensität. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht ganz zu vergleichen mit einem Ironman, deswegen würde ich auch immer tendenziell etwas mehr Flüssigkeit empfehlen. Genau. Gleichzeitig aber auch, ist mir auch ganz wichtig, bitte nicht denken, viel hilft viel. Ne? Das ist nie der richtige Weg, bei egal welcher Verpflegung. Sondern wir können dann gleichzeitig auch sagen, dass es nicht unbedingt eine Notwendigkeit gibt, also außer man ist jetzt wirklich ein unglaublicher Vielschwitzer, dass man jetzt irgendwie hier so ein Liter oder sowas in der Art trinkt pro Stunde. Ne? Das muss dann, wenn man jetzt nicht gerade sehr groß und sehr schwer ist und ein Vielschwitzer ist, muss das gar nicht unbedingt sein. Und ein super Marker dafür ist immer das Durstgefühl. Ne? Also Durstgefühl ist irgendwas, was auf jeden Fall einem ein gutes Feedback gibt. bis hin zu dem Punkt, wo wir Rennen haben, bei denen wir aufgrund der äußeren Umstände noch mal ein bisschen sensibler sind, als uns nur aufs Durstgefühl zu verlassen. Also Klagenfurt letztes Jahr ist ein gutes Beispiel für ein sehr heißes Rennen. Und natürlich auch, man hat so ein bisschen ja Phasen im Rennen, wo du natürlich auch so ein kleines bisschen eingekesselt bist alleine schon, ne, aufgrund der Umgebung. Und deswegen steht da manchmal auch so ein kleines bisschen die Luft und so. Und da macht es dann sicherlich Sinn, auf jeden Fall eher so Richtung Oberkante zu gehen, der empfohlenen Zufuhr, und die auch wirklich einzuhalten, weil so ein Durstgefühl, ja, das ist immer die Frage, ob das so richtig gut funktioniert für den Einzelnen. Ne? Da kenne ich viele Beispiele von Leuten, bei denen klappt das super und die können sich darauf verlassen. Es gibt, das ist ein relativ gut erforschter wissenschaftlicher Bereich auch, das sogenannte Drink to Thirst. Also trink halt einfach so viel, wie du durstig bist, dann wird es schon werden. Und da ist auch viel Wahres dran, dass das richtig gut funktionieren kann. Und so die Studienlage zeigt, dass das aber auch dann immer nur so gut funktioniert, wie die äußeren Bedingungen dann irgendwann dann doch eher extrem werden. Weil dann ist es schwierig, so ein bisschen den Überblick zu behalten. Ne? Und da ist manchmal das Durstgefühl gar nicht schnell genug, um irgendwie hinterherzukommen.
Da habe ich zwei Anschlussfragen oder Anmerkungen. Also würde es für mich dann Sinn ergeben, mich dann lieber vor und nach einer Radeinheit, die draußen stattfindet, einmal zu wiegen, um dafür eine Orientierung zu bekommen, weil den Ironman, den mache ich ja auch nicht auf der Rolle.
Ja, genau, also unbedingt, ne? Die sämtliche Orientierung immer im Hinterkopf behalten, dass das natürlich relativ rennnah passieren muss, ne? Also nur weil ich jetzt auf der Rolle ein Kilo schwitze, sinngemäß, heißt das noch lange nicht, dass ich das draußen mache. Ne? Nur weil ich das beim Radfahren mache, heißt das lange nicht, dass das beim Laufen genau das gleiche ist. Und deswegen kann man das immer wieder unter den unterschiedlichsten Szenarien für sich testen. Ich habe das jetzt getestet, weil ich für mich gedacht habe, boah, ich will mal wissen, wo liegt denn voraussichtlich eher so das Maximum, sage ich jetzt mal fast, ne? Weil mehr als bei einer intensiven Einheit auf der Rolle ohne Kühlung, also außer jetzt die Raumtemperatur ist nochmal 5 Grad mehr, okay, aber wüsste ich jetzt ehrlicherweise nicht, was mir das bringen soll, das zu testen dabei. Genau, und dann die unterschiedlichen Szenarien testen, ganz genauso, wie du es gesagt hast. Auf jeden Fall eher immer.
Und beim Laufen ja dann auch, auf jeden Fall.
Absolut, genau. Genau.
Ja, okay, und die nächste Frage oder Anmerkung, Stichwort Durstgefühl, ist bei mir sehr problematisch, weil ich habe nicht so ein Durstgefühl. Ja. Also merke ich auch im Alltag, ich muss regelmäßig dran erinnert werden, hier willst du nicht mal ein Glas Wasser trinken oder eine Flasche oder so. Du hast heute 4 Stunden Sport gemacht, was hast du getrunken? Ja. Und ich check das dann nicht so richtig. Wenn dann das Wasser meine Lippen benetzt, dann denke ich, oh ja, ganz schön brand vielleicht, aber so von mir aus komme ich da nicht drauf. Das heißt, es ist irgendwie keine so clevere Maßnahme.
Und das ist nicht schlimm, solange du das weißt. Ne? Also das finde ich super, weil mir geht es genauso. Also ich merke, ich trinke mehr, wenn Wasser da ist. Ne? Wenn das hier am Schreibtisch steht, dann ist das schon mal gut. Aber wenn es hier nicht stehen würde, traue ich mir zu, 6 Stunden hier zu sitzen, ohne zu denken, boah, jetzt können wir mal was trinken. Ne? Genau, also deswegen ganz klar. Und da hast du ja schon für dich, kannst ja schon sagen, super, wenn das Durstgefühl kommt, dann nehme ich das mit. Ne? Sollte das im Rennen da sein, weil du sagst, boah, hier Mund zu trocken und so, ich will hier mal was nachfüllen, dann machen. Und für alles andere gilt die Marschroute, der Plan, der Fahrplan, ne, den du dir aufstellst. Super.
Ja, ja, also wenn es heiß ist, auf jeden Fall, dann würde ich mir auch zutrauen, dass das funktioniert. Aber zum Beispiel Ironman Hamburg letztes Jahr, es war nicht besonders heiß und da habe ich mir einen Alarm in meinen Radcomputer gemacht. Alle 15 Minuten, das war dann eher für die Verpflegung, dass ich daran denke, aber das war dann irgendwie klar, zwischendurch muss ich halt dann Wasser trinken.
Super.
Oder nach jedem Gel-Schluck auf jeden Fall Wasser hinterher. So, und das hat ganz gut funktioniert mit diesem Alarm.
Genau so machen. Finde ich sehr gut.
Mhm. Okay. Wenn wir jetzt bei Flüssigkeit sind, wie sieht's aus mit Elektrolyten? Habe ich in meinem Wasser einfach Elektrolyte drin oder ist das eine gesonderte Baustelle?
Vielleicht einen Satz noch vorher, das habe ich eben so ein kleines bisschen vergessen, fällt mir gerade auf. Wie immer gilt auch, bei der Flüssigkeit ist es ähnlich wie bei den Kohlenhydraten gleich. Das, was wir vor dem Rennen machen, ist mindestens genauso wichtig wie das, was wir im Rennen machen. Deswegen ist es die oberste Devise, in so ein Rennen zu starten und einfach, wir sprechen von einer Euhydration, also gut hydriert zu sein. Ne, nicht dehydriert, sondern ausgeglichen hydriert zu sein. Und das ist irgendwas, was wir auf jeden Fall sicherstellen wollen. Ja, und das wollen wir auch nicht erst sicherstellen, wenn der Startschuss ist, sondern wir wollen bestenfalls schon dafür sorgen, dass wir an den Tagen vorher auch normal gut hydriert sind. Nicht hyperhydriert und auch nicht dehydriert. Also weder noch, ne? Einfach normale Hydration herstellen. Und klar, wie immer mein laienhafter Tipp, aber der ist durchaus immer noch gar nicht verkehrt. Die Farbe des Urins ist da irgendwie ein ganz okay guter Marker für. Ne, das kann man auf jeden Fall verwenden, wenn man jetzt nicht unbedingt vorhat, irgendwelche Urinteststreifen oder Blutabnahmen durchführen zu lassen für den Hydrationsstatus. Genau. Und gleichzeitig ist es mit den Elektrolyten eigentlich genauso, um das zu sagen. Also da geht es darum, dass man... Also erstmal müssen wir vielleicht differenzieren, welche Elektrolyte sind eigentlich ernsthaft wichtig im Rennen und welche nicht, ja. Und wenn man so möchte, dann sind so, ja, die wichtigsten eigentlich, sind wir beim Natrium, also beim Salz, wenn wir denn so wollen. Wir werden jetzt mal nicht zu penibel bei der Genauigkeit der Beschreibung, ne? Also Sodium, Natrium, Salz, da gibt es immer noch so ein paar, da muss man eigentlich noch zwei Sätze zu sagen, den sparen wir uns jetzt mal den Teil. Und Salz ist sicherlich wichtig. Was zum Beispiel nicht wichtig ist, das kann man auch klar sagen, ist währenddessen irgendwie zum Beispiel Magnesium zuzuführen als Beispiel. Ne? Magnesium ist für mich so ein Mineralstoff, den gilt es vorher sicherzustellen. Da will ich dafür sorgen, dass im Trainingsalltag, wegen mir gerne auch in der Rennvorbereitung, irgendwie der Magnesiumhaushalt gut gefüllt ist. Das ist aber kein Mineralstoff, der mir währenddessen wahnsinnig viel gibt, weil der spielt eine relativ untergeordnete Rolle. Und solange ich einen vernünftigen Magnesiumstatus habe, brauche ich mir eigentlich keine Sorgen machen, dass damit irgendwas schief geht. Ja. Und genau, so kann man das auf jeden Fall schon mal differenzieren. So, und deswegen geht es am Ende darum, ausreichend Natriumzufuhr zu haben. Passt. Und da sind wir mittlerweile gesegnet. Also erstens, im Wasser ist es für gewöhnlich sowieso drin. Wenn ich jetzt nicht gerade in den USA starte und irgendein hier, wie nennt man das nochmal, das Wasser ohne jegliche...
Nicht destilliertes Wasser, aber ich glaube, das ist sehr gefährlich, ne?
So in der Art. In den USA kriegst du das ja quasi im Supermarkt, ne? Wenn das so Wasser ohne Elektrolyte ist quasi. Was manchmal auch gar nicht so verkehrt ist, wie ich finde, weil dann lässt es sich einfacher steuern. Also,
ich kenne Leute, die nehmen das zum Kaffee kochen.
Aber mittlerweile...
Ja.
Ja, zum Beispiel, genau. Aber wir können natürlich auch sagen, dass mittlerweile in jedem Getränk, in jedem Gel, in jedem Pulver, in jedem was auch immer, automatisch schon Natrium zugesetzt ist. Ich würde aber in jedem Falle einmal drauf schauen, ob es denn grob genug ist, ja oder nein. Und wenn ich jetzt sage genug, dann geht ja so die... Ja, die Richtlinie ist schon das ganz falsche Wort, ehrlicherweise. Aber dann sprechen wir ja davon, dass wir dafür sorgen wollen, dass wir so über den Wettkampf verteilt, bestmöglich auch halbwegs gleichmäßig, immer irgendwie ein bisschen Salz auch in der sowieso schon vorhandenen Ernährung beziehungsweise in der Flüssigkeit haben wollen. So soll es eigentlich genau vom Prinzip her sein. Und so als Gradmesser, ne, wenn man sich jetzt so mittlerweile die Gels oder die Riegel, auch dein angesprochenes Race Carb X anguckt, also ich glaube, wenn ich es ganz halbwegs vernünftig in Erinnerung habe, würde ich sagen, so 100 Milliliter Race Carb X liefern schon, sag du es mir, ich glaube 0,5 Gramm an Salz.
Hätte ich jetzt auch gesagt, müsste ich aber auch nochmal drauf gucken.
Genau, ich weiß es jetzt gerade nicht hundertprozentig, aber das ist so grob die Größenordnung, damit bin ich super versorgt. Ne, jetzt mal davon ausgehend, dass ich von diesen 100 Gramm, die haben ungefähr 80 Gramm Kohlenhydrate, also ist ja fast Kohlenhydrate in Reinstform, ne, sind ungefähr 80% quasi Menge in Bezug auf Kohlenhydratmenge. Und das heißt, wenn ich 80 Gramm Kohlenhydrate in multitransportabler Form zuführen möchte in der Stunde, dann habe ich automatisch schon ein halbes Gramm dabei und das ist ja schon super. So, und wenn ich dann noch das normale Wasser oben drauf packe, dann bin ich auf jeden Fall ausreichend versorgt. Genau, das geht auf jeden Fall.
Ja, aber auch nochmal die Anmerkung, es gibt Hersteller, die lassen Natrium bewusst weg in Gels und Co., weil sie eben sagen, ja, dann kannst du das selbst irgendwie dosieren. Ja. Halte ich jetzt auch, also würde ich jetzt nicht sagen, dass das gar nicht sinnvoll ist, aber man muss es halt wissen und nicht davon ausgehen, ja, wird schon was drin sein und dann ist am Ende gar nichts drin.
Genau. Was im Übrigen auch nicht funktioniert zum Beispiel ist, in irgendeiner Form Loading zu betreiben. Also das ist so, da ist man sich mittlerweile klar, dass Loading halt bei Kohlenhydraten funktioniert, aber bei Natrium halt eben nur bedingt. Das liegt einfach schlicht daran, dass der Körper sehr clever ist, manchmal, meistens. Und clever heißt in dem Fall, der will immer irgendwie eine vernünftige Balance haben, auch im ich sage jetzt mal einfach salopp, im Salzhaushalt. Das heißt, wenn ich im Vorhinein hingehe und dem viel Salz zu essen gebe, dann ist die Botschaft für die Nieren relativ klar, das am Ende auch einfach wieder auszuschwemmen. Ja, das ist der Grund, warum wir manchmal Salzränder sehen am Trikot, bei denen wir dann nach einer Belastung sagen können, okay, wir haben hier halt vorher relativ viel Salz möglicherweise gegessen oder zugeführt. Wir hatten relativ viel an Bord, der Körper hat es nicht gebraucht, der hat es also einfach ausgeschwemmt. Ja, und wir können im Vorhinein hingehen und den Natriumhaushalt sicherstellen. Das machen wir am ehesten über die Flüssigkeitssicherstellung. Und viel mehr brauchen wir auch nicht tun. Dann ist das total fein. Ne? Dann reicht das in den allermeisten Fällen schon aus. Genau.
Okay, das heißt aber mit einer externen Salzzufuhr, also die Salzränder, auch da gibt es sehr schöne Fotos von mir, wo ich es, glaube ich, ein bisschen übertrieben habe. Mhm. Das ist aber an der Stelle dann nicht schlimm.
Nee, das ist nicht schlimm. Ist natürlich immer ein kleines bisschen mehr Aufwand dann vielleicht auch für den Körper, wenn er zu viel dabei hat, würde ich aber überhaupt nicht überwerten. Ne? Also ist das ganz entspannt zu handhaben. Und ich finde, ne, als vielleicht Anwendungsempfehlung für jeden Einzelnen, wenn man die Verpflegungsstrategie dann stehen hat, wenn man sagt, hier so und so viel grob, so und so viel Flüssigkeit, dann einfach mal gucken, was in dem normalen Wasser drin ist, ja, an Salz, dann das entsprechende Gel, auf welches man vielleicht setzt, das heranzuziehen und sich zu überlegen, okay, wie viel nehme ich denn davon jetzt und wie viel automatisch Salz habe ich dann mit dabei? Und dann überprüfen, passt das so, ne? Also ich sag mal, die Richtlinien, die sind halt sehr weitläufig, ne? Wenn ich jetzt eine Empfehlung ausgeben müsste, dann würde ich sagen, irgendwas zwischen 300 bis 800 Milligramm pro Stunde an Natriumzufuhr. Das ist natürlich alles und nix, ne? 300 Milligramm kann irgendwas sein, was ich zuführe, selbst wenn in meinem Gel nicht unbedingt ein extra Salzzusatz drin ist, sondern halt nur normal viel Salz, sage ich jetzt mal. Wenn es dann Richtung 800 Gramm geht, dann brauche ich schon ein bisschen mehr als jetzt nur eben das Gel plus das Wasser. Da kann ich dann drüber nachdenken, ob ich noch irgendwo ein kleines bisschen Pülverchen mit reinstreue oder sowas in der Art, ne? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber genau, das einfach zumindest mal aufzulisten und sobald das irgendwo in dieser Range liegt, macht man erstmal schon mal ganz viel sich richtig.
Ja, also ich persönlich, ich habe immer Salztabletten noch dabei. Auch so als kleiner Snack, so zum Kauen, finde ich irgendwie auch manchmal ganz nett zur Abwechslung. Schadet jetzt nicht, ich stopfe mir das Zeug jetzt nicht rein, aber so eine Salztablette noch in der Stunde oder so oder alle zwei oder nach Bedarf auch hier wieder, je nachdem, wie heiß das dann ist und wie viel man schwitzt und so, würde ich auf jeden Fall empfehlen.
Genau, also wichtig ist immer, viel zu viel geht eigentlich kaum, da muss man es maximal für übertreiben.
Ja, so. Ich glaube, dann übergibt man sich vorher wahrscheinlich auch.
Ja, und also
wenn das
alleine
viel zu viel wäre.
Geschmacklich ist es auch eine Katastrophe.
Ja.
Genau. Super. Sehr gut. Flüssigkeit abgehakt, Natriumzufuhr abgehakt.
Ja. Cool.
Passt rein.
Kommen wir zu den Kohlenhydraten.
Sehr gerne. Ja.
Das ist ja eigentlich so der zentrale Punkt da. Einmal der Verweis auf unsere letzte Folge zum Thema Kohlenhydratoxidation. Da haben wir sehr ausführlich drüber gesprochen, wieso viel nicht immer viel hilft oder dass überhaupt nicht unbedingt die Marschroute ist und genau, wieso ihr nicht in der Verpflegungsstrategie, schwieriges Wort, darauf achten solltet, möglichst viel reinzukriegen, sondern eine vernünftige Menge, die ihr tolerieren könnt.
Genau so ist es. Und vielleicht kurzer Recap, was wir beim letzten Mal gesagt haben. Ich gehe nochmal einmal das ganz kurz durch, was wichtig ist. Erstens, unsere Glykogenspeicher, also unsere Kohlenhydratspeicherform in der Muskulatur. Das ist das, wenn ich sage, ne, alles, was wir vor dem Rennen machen, ist mindestens genauso wichtig wie das, was wir im Rennen machen. Dann ist damit gemeint, dass wir uns bitte Mühe geben, dass wir mit dem Startschuss sagen können, unsere Kohlenhydratspeicher sind hier jetzt quasi mehr oder weniger am Anschlag gefüllt. Check. Super. So, dann beginnt das Rennen. Dann haben wir einen Kohlenhydratverbrauch, bei dem wir natürlich ein Stück weit darauf achten, weil wir uns vorher vielleicht einen groben Plan gemacht haben, wie unser Kohlenhydratverbrauch bei unterschiedlichen Leistungen so aussieht, wie viel Kohlenhydrate wir wohl grob jetzt gerade verbrauchen werden, ne? Also einfach um den Vortrieb zu generieren. Und dann machen wir uns einen Plan, wie viel Kohlenhydrate wir zuführen werden. Und von der Zufuhr haben wir eine sogenannte Oxidationseffizienz. Und diese Oxidationseffizienz besagt am Ende, von den zugeführten Kohlenhydraten, wie viel kann ich da wahrhaftig von oxidieren? Und oxidieren heißt jetzt einfach am Ende in der Muskulatur verarbeiten, wenn man so möchte. So, und dann, so kann ich die Milchmädchenrechnung aufstellen. Am Ende mit dem Ziel, dass hinter dem Gleichheitszeichen nicht 0 stehen soll, sondern sinngemäß 1. Also wir wollen nicht, dass das exakt leer läuft oder wenn es leer läuft, in Anführungsstrichen, dann wollen wir, dass das wirklich passiert in dem Moment, wo wir mit dem letzten Schritt die Ziellinie überschreiten, sodass wir vorher auf jeden Fall keinerlei Einschränkungen dadurch haben, dass unsere Glykogenspeicher jetzt gerade hier auf einmal drastisch entleert worden sind im Vorhinein. So ist eigentlich das Prinzip. So, und dann können wir jetzt das nach und nach durchdeklinieren und können uns überlegen, was brauche ich dafür, um erstens die Speicher voll zu haben, zweitens rauszufinden, wie mein Verbrauch ist, drittens rauszufinden, welche Zufuhr ich haben sollte, viertens ungefähr rauszufinden, mit welcher Oxidationsrate ich das Ganze mache, um dann am Ende das Puzzleteil zusammenzusetzen und zu überlegen, okay, wie sieht die Gleichung für mich jetzt bei einem 12-stündigen Ironman aus, zum Beispiel. Genau. Und Verweis auf jeden Fall auf die letzte Folge ganz viel. Wir werden das jetzt nicht alles wiederholen. Ich wollte das nur nochmal vom Prinzip her zusammenfassen, wie wir das da hatten.
Genau, aber jetzt für die Praxisnähe würde ich einmal in der Wettkampfvorbereitung anfangen, also im Training, weil da geht es letztlich ja darum, die Strategie zu entwickeln und sich an die Kohlenhydratversorgung ranzutasten. Schon ganz oft gesagt, das musst du ausprobieren, was du verträgst und wie viel davon und so. Wie sieht das konkret aus? Also sprich, bei welcher Menge fange ich irgendwie an? Und woran merke ich, passt, passt nicht, ich kann mehr probieren oder lieber ein bisschen weniger.
Machen wir mal, versuchen wir mal so ein paar Eckpfeiler zu setzen. Also, so ganz, ganz grob sagen wir, dass so im Bereich, also unsere Kohlenhydratzufuhr ungefähr in einem Bereich liegen darf von etwa 1 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde. So, wenn ich jetzt also 80 Kilogramm Körpergewicht habe, dann ist so eine grobe Richtlinie, dass ich in etwa bestenfalls 80 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde auf jeden Fall zuführen sollte oder kann mit einer bestmöglichen Oxidationseffizienz. Also so, dass ich sagen kann, ich habe hier meinen gesamten Magen-Darm-Trakt und Co. noch nicht überfordert. So, und jetzt würde ich natürlich aus dem Stand das nicht unbedingt testen mit 80 Gramm, sondern mit etwas weniger. Aber es gibt jetzt auch keinen Grund, zum Beispiel die Hälfte anzupeilen. Ja, also wir sollten schon, wenn wir hin und wieder mal im Training irgendwie ein paar Kohlenhydrate zuführen, dann sollte es schon so sein, dass wir das ein bisschen höher ansetzen können. So, dann kann man zum Beispiel hingehen und kann sagen, okay, ich starte jetzt vielleicht mal nicht direkt mit 80, sondern nehme 60 Gramm und probiere das einfach mal aus bei einer Belastung, bei der ich zumindest im Groben sagen kann, das kommt jetzt meiner Rennbelastung zumindest ein bisschen näher. Und damit meine ich jetzt sowas wie, naja, das in einem dreiviertelstündigen Lauf auszuprobieren, der isoliert ist. Ja, ist nett. Da kann ich irgendwie, also wenn es da schief läuft, dann wird es bei einem Ironman auf jeden Fall schief laufen, sagen wir es mal so, ne? Aber da müssen wir uns auch überlegen, dass dieses Kohlenhydrat, was wir oben reintun, das wird in der Muskulatur nicht ankommen in der Dreiviertelstunde, ne? Sondern wir können mal grob sagen, dass wenn wir uns jetzt aufs Rad setzen und wir haben eine halbwegs moderate Grundlagenausfahrt, dann kann man grob sagen, dass das Kohlenhydrat, was wir dann vielleicht nach der halben Stunde erstmalig zugeführt haben, dass das mit Sicherheit mal 2, 2,5 Stunden braucht, bis das wirklich in der Muskulatur oxidiert wird. Ja, und wir wollen eigentlich ja eine Aussage haben über den kompletten Vorgang. Also quasi, wir essen das, wir verarbeiten das im Magen, wir geben das weiter in den Darm, wir nehmen das da auf, bis es dann irgendwie übers Blut transportiert wird, bis am Ende hin zur Muskulatur und da wird es dann verarbeitet. Und wir wollen eigentlich den kompletten Prozess einmal haben, deswegen wäre so ein dreiviertelstündiger Lauf, ja, also ist dann vorbei, bevor das Kohlenhydrat wirklich das gemacht hat, was es soll. Ne? Deswegen würde ich wirklich hingehen und sagen, zum Beispiel eine 2,5, 3-stündige Radausfahrt, Da muss auch kein Lauf hinten dran sein, muss auch nicht vorher geschwommen werden und so. Das wäre auf jeden Fall schon mal so ein Beginn, wo man sagen kann, hey, da teste ich das jetzt mal, was das überhaupt mit mir macht, wenn ich nach 30 Minuten erstmalig 30 Gramm Kohlenhydrate esse und dann jede weitere halbe Stunde immer wieder 30 Gramm zuführe, sodass ich am Ende auf 60 Gramm in der Stunde komme. Super. Dann geht das los. Genau.
Okay. Soll ich einmal sagen, wie ich es mache?
Sehr gerne. Auf jeden Fall.
So, also ich wiege keine 80 Kilo. Mein Ziel sind aber trotzdem beim Radfahren zumindest 80 Gramm Kohlenhydrate die Stunde aufzunehmen. Und jetzt frage ich mich gerade an der Stelle, ob das kompletter Quatsch ist oder nicht. Also da würde ich jetzt sagen, ich habe das letztes Jahr das erste Mal hinbekommen, das auch wirklich so zuzuführen und dann nicht irgendwann zu denken, boah, reicht jetzt langsam? Und hatte zumindest beim Radfahren keine Probleme. Ich kann aber auch sagen, dass es beim Laufen deutlich weniger ist.
Ich wollte gerade sagen, also wenn ich mich jetzt an die letzte Folge erinnere, gerne nochmal reinhören an alle da draußen. Da war so der Tenor, es gab den einen oder anderen Dixi-Stopp, aber mehr so, ja, halt ein Dixi-Stopp. Also jetzt nicht, weil irgendwie große Magen-Darm-Probleme aufgetreten sind, sondern eher, weil man halt einfach mal aufs Klo
Ja,
musste in
genau.
den 12 Stunden.
Ja.
So, also das war ja irgendwie relativ normal, ne? Genau. Super. Aber das ist ja schon mal gut, ne? Und jetzt machen wir mal kurz einmal ein Rechenbeispiel. Wenn du jetzt sagst, 80 Gramm Kohlenhydrate nimmst du auf, dann ist immer die Grundvoraussetzung, oder es ist keine Grundvoraussetzung, aber der Idealzustand ist eigentlich, dass wir in der Lage sind, diese, also eine oder unterschiedliche Arten an Kohlenhydraten aufzunehmen. Klar benannt, in dem Falle Kohlenhydrate aus Glucose und Fructose. Das sind so die beiden Kohlenhydratarten, auf die wir am liebsten setzen. Das liegt daran, dass diese beiden Kohlenhydratarten unterschiedliche Transportwege haben, wie letztendlich das Kohlenhydrat aus dem Darm heraus bis in die Muskulatur kommt. So. Und unterschiedliche Transportwege heißt einfach, jeder Transportweg hat von der Menge her eine gewisse Limitation. Und wir haben zwei unterschiedliche gefunden, die wir benutzen können, sodass einfach die Gesamtmenge am Ende der Kohlenhydrate höher ausfällt. So. Und wenn du jetzt diese 80 Gramm Kohlenhydrate zuführst in der Stunde, dann sprechen wir davon, dass so eine ziemlich gute Oxidationseffizienz so in Richtung ungefähr 80% geht. Ja, das heißt, wir können grob davon ausgehen, dass du von diesen 80 Gramm ungefähr, sagen wir jetzt mal, 65 Gramm Kohlenhydrate wirklich auch oxidieren kannst. Und das geht ja zumindest mal so in die Richtung ungefähr 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Also jetzt grob, ne? Ohne über Gewicht sprechen zu wollen jetzt gerade. Und diese 1 Gramm, die sind natürlich eine grobe Richtlinie, ne? Also konkret sprechen wir in der Wissenschaft davon, dass wir sagen können, 1 bis ungefähr 1,2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Es gibt aber immer wieder Einzelfälle, die sowohl nach oben als auch nach unten ausreißen. Ne? Ich habe beim letzten Mal, glaube ich, in unserer Folge ein Beispiel gemacht für jemanden, für einen sehr leistungsfähigen 70 Kilo Mann, der eher nicht in der Lage ist, auf die 1 Gramm zu kommen. Und es gibt aber auch genug Beispiele von Leuten, wo man sagen kann, dass auch so in Richtung 1,4, vielleicht sogar 1,5 Gramm, dass das auf jeden Fall auch möglich sein kann. So. Und das gilt es auszuprobieren. Aber du gehst ja jetzt hin und hast ja 80 Gramm durch 1,2, das wären 66 Kilogramm jetzt gerade, ne? Das geht ja so, das trifft es ja schon ziemlich gut. Das
Ja,
ja,
soll ich
passt ja
jetzt einmal
voll.
sagen, wie viel ich wiege, oder ist das nicht relevant?
Musst du, darfst du, sehr gerne, musst du aber nicht.
Ja, also es sind ungefähr 56 Kilo, 56 Gramm Kohlenhydrate in der Stunde würde mir jetzt arg wenig vorkommen. Und ich habe mich jetzt eben gefragt, wenn ich von vornherein nur 60 Gramm zuführen würde, fällt davon dann auch was weg? In der Effizienz oder würde das dann 1:1 auch so
So
ankommen?
eins kommt es auf keinen Fall an. Wir haben immer quasi sinngemäßen Reibungsverlust. Das wird nie 1:1 so durchgereicht werden. Genau, das ist alleine nicht, ja, das liegt schon alleine daran, dass wir immer ein paar Streuverluste haben, das ist einfach ja nicht exakt so durch, ja, wie soll ich sagen, nicht exakt so aufgenommen wird. Das heißt, gegen diese Oxidationseffizienz können wir nichts machen. So diese 80, vielleicht, wir wissen es natürlich nicht ganz genau, 80, 85 Gramm, Prozent, Entschuldigung, das ist schon so, viel besser kann man das nicht machen. Ne, das ist dann schon sehr, sehr gut. Also wir werden nie 100% erreichen können. Auch da haben wir eine gewisse Streubreite. Vielleicht werden manche eher vielleicht sogar 90% dann wirklich oxidieren können. Das mag sein. Musst dir alleine schon überlegen, dass du gewisse Kohlenhydrate auch noch für was anderes brauchen wirst, als einfach nur für, nur in Anführungsstrichen jetzt gerade für die Muskulatur zum Beispiel. Ne? Du brauchst die ja auch noch, um irgendwie den Blutzuckerspiegel aufrechtzuerhalten. Deswegen braucht deine Leber gerade Kohlenhydrate, um da die Homöostase herzustellen und so weiter. Und deswegen wirst du nie auf 100% kommen bei der Verarbeitung in der Muskulatur. Genau. Aber
okay, das heißt, wenn ich 60 Gramm zuführe, oxidiere ich auch von denen nur 80% im besten Fall.
Genau, ja. Ja, vielleicht okay, auch, verstehe. Wie gesagt, vielleicht auch 85, vielleicht auch 90. Ja. Das ist natürlich auch immer eine große Frage der Intensität alleine, mit der ich mich bewege.
Ja,
ne?
Ja,
wenn ich relativ moderat intensiv unterwegs bin und die Chance habe, relativ viel Energie auch über den Fettstoffwechsel bereitzustellen, ja, dann brauche ich auch gar nicht so viel. Ne? Das geht dann natürlich auch. Aber nochmal zusammengefasst für dein Beispiel, also 80 Gramm wären jetzt letztendlich 1,4 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das ist also immer noch irgendwie im tolerablen Bereich. Die Grundvoraussetzung dafür ist ja wirklich dann auch das subjektive Feedback. Und das subjektive Feedback ist ja, ne, ich habe es geschafft, meinen Magen- und Darmtrakt so zu trainieren, dass der diese Mengen an Kohlenhydraten toleriert, damit gut zurechtkommt, keine Probleme auftreten. Super, passt. Und das im Übrigen ist ja auch so ziemlich einer der, wenn nicht der wichtigste Trainingseffekt, der sich einstellt, wenn wir davon sprechen, dass wir so Kohlenhydrate essen üben wollen, dann meinen wir in allererster Linie damit, dass wir ein bisschen Trainingseffekt mit Sicherheit haben können bei der Oxidationsrate. Wir können mit Sicherheit auch ein bisschen Trainingseffekt haben bei der Oxidationseffizienz, aber wir können vor allen Dingen auch viel Trainingseffekt haben bei der, ja, wenn man so möchte, Resilienz der Kohlenhydratverarbeitung, also bei der Magen- und Darmverträglichkeit am Ende des Tages.
Genau. Ja, also das ist auch so ein bisschen mein Gedanke, dass ich halt probiere, mit diesen 80 Gramm pro Stunde zumindest mal anzufangen, dass ich das solide erstmal reinkriege, weil ich halt weiß, dass es spätestens beim Laufen, dass es dann sowieso weniger wird und dass ich mir das dann auch gönnen kann, an der Stelle halt weniger zuzuführen, wenn ich keinen Bock mehr habe oder wie auch immer.
Ja. Im Übrigen, also da machen wir das nächste, öffnen wir die Büchse der Pandora, sagt man, glaube ich. Ich kenne auch Leute, die beim Laufen dann genauso viel zuführen können wie beim Radfahren. Und das ist so, das ist noch ein total unerforschter Bereich. Habe ich beim letzten Mal schon drüber gesprochen, dass wir da im Sommer eine relativ groß angelegte Studie zu machen werden, wo es um genau das geht. Ne? Die Frage, also beim Radfahren sind wir jetzt auf einem okay guten Weg, das so ein bisschen zu erforschen, wie groß die Oxidationsraten da wohl so sind. Aber was natürlich noch bedingt jemand, also gibt es bisher keine Studie zu, wie viel wir dann beim Laufen noch aufnehmen können. Und da wird die Schere immer weiter auseinander. Ne? Also da gibt es Leute, die vielleicht eher bei 30, 40 Gramm ankommen und sagen, hey, ich muss das grob um die Hälfte reduzieren. Und dann welche, die sagen, ich esse genauso die gleichen 90 Gramm weiter, wie ich sie auch beim Radfahren gegessen habe. Und das funktioniert super. Genau. Also zumindest mal subjektives Feedback. Ne? Das heißt noch lange nicht, dass das auch alles immer dann so 100%ig so ankommt. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Mir wäre noch wichtig anzumerken, so unterschiedliche Darreichungsformen von Kohlenhydraten. Wir haben jetzt viel über Getränke und Gels und so weiter gesprochen. Ich habe immer auch mindestens einen Riegel dabei, ob ich den dann am Ende esse oder nicht. Egal, aber ich finde es sehr hilfreich, den zumindest dabei zu haben und zwischendurch mal was kauen zu können. Weil ich finde auch durchaus so ein Hungergefühl entstehen kann, wenn man halt nur was getrunken hat, obwohl die Energie eigentlich da wäre. Ergibt es Sinn?
Auf jeden Fall. Okay. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und würde vielleicht sogar hingehen, was jetzt so, fällt mir gerade so ein, als kleines Schmankerl, wenn es irgendwas gibt, was einem richtig gut schmeckt, und also jetzt natürlich irgendwas, was auch von der Verträglichkeit her okay ist, ja, jetzt bitte nicht sagen, ach Mensch, so 400 Gramm Leberkäse, das finde ich schon super, das vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber genau, das ist vielleicht jetzt nicht sonderlich gut, aber wenn es irgendwas gibt, was einfach geschmacklich durchaus ein Highlight sein kann und wenn das irgendwie ein Keks ist oder sowas, ein minimales Stück Kuchen, also einfach vor allen Dingen für den Geschmack jetzt gerade, ne? Und für die andere Art, es zu essen, dann würde ich da auf jeden Fall drüber nachdenken. Ich kann eine kleine Anekdote erzählen, ich habe das gehabt vor mittlerweile 12 Jahren beim Race Across America. Da haben wir ein Zweierteam betreut, die an dem Rennen teilgenommen haben. Und da haben wir vorher die Lebenspartner gefragt, was die denn gerne essen, ohne es denen zu sagen, dass wir ihre Lebenspartner das gefragt haben. Und hatten dann in schwachen Momenten, wo es bei so einem Rennen dann mal lang werden kann, an Tag 3 quasi das Lieblingsessen dabei. So, und das Lieblingsessen ist dann irgendwie gewesen, also ich weiß, ich habe Schulkreide verteilt, diese Lakritz-Dinger mit dieser weißen Umrandung. Weißt du? Ne? So, und ja, der gefuttert bis zum geht nicht mehr. Und das war so, die Intensität war moderat, deswegen war ich mir sicher, dass das von der Verträglichkeit her gut funktioniert. Und die konnte man immer wieder anreichen. Immer wieder, ne, wenn er mal was gebraucht hat, was jetzt nicht ein Gel ist und so weiter und so fort, dann gab es Schulkreide. So, und das war für den mentalen Aspekt sensationell. Also wirklich sensationell. Es hat richtig gut funktioniert. Du hast sofort das Lachen im Gesicht gesehen. Und ich kenne nur wenige Triathleten, die nach 7 Stunden im Rennen lachen, wenn ich so ein Gel anreiche, quasi, ne? Und sage, guck mal hier, wie lecker das ist. So, und das darf man durchaus frei nach dem Motto, dass das Auge, der Kopf isst mit ein Stück weit, darf man sich durchaus überlegen, ob es nicht irgendwas gibt, womit man mal einfach das ganze Geschmackserlebnis auch ein kleines bisschen anders gestalten will. Und das ist auch durchaus, also ich erzähle das jetzt nicht einfach nur, weil ich Anekdoten gerne erzähle, sondern ist auch durchaus so, wir haben eine sehr umfangreiche Sensorik im Mund. Und diese Sensorik im Mund, die arbeitet bei so einem Ironman extrem viel mit. Ja, und diese Sensorik, das klingt so, keine Ahnung, das klingt nach nix, aber diese Sensorik ist unglaublich wichtig für diese ganzen Prozesse, die dann anschließen. Die Sensorik sagt zum Beispiel, hallo, ich mach's jetzt sehr einfach, ja. Aber hallo Körper, da kommt was Süßes nach. Deswegen darfst du gerne von deinen eigenen Speichern was freigeben, weil ich dir jetzt schon sagen kann, da kommt was hinterher, was dann in einer Stunde bei dir sein wird, an der Muskulatur zum Beispiel. Ja? Und so funktioniert der Prozess tatsächlich. Also ich denke mir das jetzt nicht aus, sondern es gibt schöne Studien zu so Mouth-Rinsing. Also ich nehme irgendwie einen Schluck Cola in den Mund. Spucke den dann wieder aus, trinke ihn also nicht, also das Kohlenhydrat kommt nicht an der Muskulatur an, aber mein Körper gibt mehr von den eigenen Speichern frei und ich bin ein Stückchen leistungsfähiger. Ja? Und diese Sensorik ist gleichzeitig die erste, die irgendwann überfordert ist, wenn sie die immer gleiche Geschmacksrichtung in sehr süßer Form dargereicht bekommt. Ja? Also die sagt irgendwann, wir kennen das alle, glaube ich, bäh. Was soll das jetzt hier? Warum das 14. Gel? Muss das wirklich jetzt gerade sein? Und wenn wir die währenddessen so ein kleines bisschen abholen und mitnehmen, ne, dass wir auch mal sagen, guck mal hier, es gibt gar nicht nur süßen Mango-Geschmack oder keine Ahnung, süßen Mojito-Geschmack oder so bei unserem Gel, sondern ich biete jetzt gerade mal einfach, keine Ahnung, wegen mir jetzt ein Stück Lakritz gerade, auf dem du ein bisschen rumlutschen kannst, dann wette ich drauf, dass der Effekt nicht zu unterschätzen ist, was das vor allen Dingen auch dann mit der Sensorik und dann auch mit dem Mentalen ein Stück weit macht. Jetzt würde ich nicht meine Wettkampfverpflegung auf Lakritz aufbauen, das sicherlich nicht. Und ich weiß ehrlicherweise jetzt gerade nicht, welche Zuckerform in Lakritz ist, das kann ich nicht sagen, aber.
Wie Fruchtgummi. Aber ich glaube, man soll das nicht nehmen bei hohem
Ja.
Blutdruck zu viel. Also, ja.
Ja, das ist egal. Blutdruck ist beim
Gut.
Ironman egal. Haben wir nicht. Haben wir nur so viel, wie wir brauchen. Das passt schon. Ja, nee, genau. Und es wird nicht schlecht sein, will ich sagen, gerade wenn man das irgendwie lutscht. Ne, ich würde jetzt nicht, weiß Gott, was für kein scharfes holländisches Lakritz nehmen und davon eine halbe
Ja.
Tüte essen oder so. Das wird für den Magen nicht leichter werden. Aber ich glaube, es
Ja,
ist
auf
klar, was
jeden
ich meine.
Fall. Es kann auch eine Maßnahme
Genau.
sein, zum Beispiel beim Laufen, dann sich ein anderes Gel, Geschmacksrichtung, wie auch immer, zu nehmen, als man es die ganze Zeit beim Radfahren hatte.
Und wie gesagt, auch der Riegel, ne? Das kann mal irgendwas sein. Und Riegel kann jetzt auch ein kleiner
Auf jeden
Corny-Schokoriegel
Fall.
sein, bei dem man einfach nur sagt, boah, das ist jetzt mal zumindest mal
Ja,
irgendwas anders.
definitiv.
Ja.
Sollen wir noch ein bisschen detaillierter auf die Tage vor dem Rennen eingehen?
Auf
Genau, es
jeden
geht um
Fall. Auf
Carboloading.
jeden
Auch
Fall.
darüber haben wir in der letzten Folge schon ein bisschen gesprochen, weil das in diese Dreiergleichung der Kohlenhydratversorgung mit reingespielt ist. Ich würde trotzdem gerne nochmal drüber sprechen. Da erstmal die Frage, ab wann lohnt sich das? Also ab welcher Wettkampfdistanz?
Das Loading meinst du?
Ja.
Immer.
Gut.
Also ich würde hingehen und es immer machen. Und das muss jetzt nicht in übertriebenster Form sein. Aber also selbst wenn ich einen Halbmarathon laufen würde, dann würde ich zumindest in den am Tag vorher dafür sorgen, dass ich darauf achte, relativ viele Kohlenhydrate zuzuführen, relativ wenig Ballaststoffe zu essen.
Ja.
So. Und ich würde es vielleicht nicht über 3 Tage machen, weil ich auch ein kleines bisschen im Hinterkopf hätte, dass ich jetzt nicht weiß Gott, wie viele Wassereinlagerungen mitnehmen möchte. Aber genau. Ansonsten machen würde ich es immer, ehrlicherweise. Vielleicht einmal ganz kurz. Ich habe schon ganz oft dann immer gesagt, hier Carboloading in Anführungsstrichen oder sowas. Der Begriff Carboloading rührt in erster Linie aus einer Arbeit heraus eines bekannten, Norweger oder Schwede? Ich glaube Schwede, Bengt Saltin. Ah, Norweger. Ich glaube Norweger. Ich weiß es nicht
Ich glaube
hundertprozentig. Gerne
Schwede, weil
googeln.
es heißt auch die Schweden-Diät.
So, guck
Wenn
mal,
wir
der Teil war mir noch nicht
darauf jetzt kommen.
schwedischer Mediziner, danke. Und der hat mal eine Methode, ja, entwickelt ist ja das falsche Wort, aber zumindest mal aufgeschrieben, die da darauf ausgelegt war, die eigenen Kohlenhydratspeicher akut zu vergrößern. Und zwar lief das ungefähr wie folgt ab. Das ging so grob über eine Woche und beinhaltete, dass man nicht nur das Loading beginnt 2, 3 Tage vor dem Rennen, sondern vor allen Dingen auch bevor man das Loading startet, die Kohlenhydratspeicher einmal versucht, so richtig, richtig, richtig doll leer zu machen. Ja, leer zu machen, um dann quasi diesen, ja, so eine Art Aufsaugeffekt zu haben, bei dem der Körper sich denkt, okay, und jetzt, weil das hier so exorbitant leer ist, versuche ich das jetzt mal ganz doll wieder zu füllen, um dann eben nicht bei 100, sondern bei 110% sinngemäß Kohlenhydratspeicher rauszukommen. Und die Methode als solche, die ist wissenschaftlich fundiert, die funktioniert auch, die kann man auch anwenden. Und jetzt, Komma, aber, die birgt auch immer ein sehr ordentliches Risiko, weil die funktioniert auch wirklich nur dann, wenn ich im Vorhinein wenig Kohlenhydrate und viel Training oder auch intensives Training miteinander kombiniere in der Rennwoche. Ja? Und deswegen würde ich persönlich das nie empfehlen, ehrlicherweise, zumal auch mir unklar wäre, ob die Effekte jetzt wirklich so richtig, richtig, richtig gut funktionieren für den Einzelnen. Also ich könnte es halt nicht direkt nachvollziehbar machen, hätte also ein bisschen Erklärungsnot, wenn man so möchte, oder Beweispflicht, der ich nicht nachkommen könnte, wenn man so will. Und genau, und deswegen würde ich auf den Leermachen-Teil verzichten und mir nur den Teil rausnehmen, der relativ risikolos ist, nämlich in den 2, 3 Tagen vorher halt einfach dafür zu sorgen, um und bei 8 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht zuzuführen, um sicherzustellen, dass die Speicher gut gefüllt sind.
Ich hätte ehrlich gesagt auch
Genau.
Angst im Hinblick auf Immunsystem und sowas.
Auf jeden Fall. Auf
Gerade
jeden
in der
Fall.
Rennwoche. Also da würde ich vermeiden wollen, da noch irgendwie mich anzukratzen.
Auf jeden Fall. Ja, und also das größte Problem dabei ist ja immer, wenn das alles super standardisiert ablaufen würde, die Rennwoche, gar kein Problem. Aber solange ich noch irgendwie 3 Tage vor dem Rennen bei irgendeinem Briefing in einem Raum mit anderen Leuten
Ja.
sitzen muss und so weiter, ne?
Oder noch mit der
Katastrophe.
Bahn
Oder
Anreise und ja.
ja, irgendwas. Oder mit dem Flieger oder keine Ahnung was, ne? Also genau, all solche Dinge gerne nicht machen. Also unter Laborbedingungen top, super Verfahren, tolle Idee. Unter Realbedingungen irgendwas, wo ich sagen würde, oh, es wäre mir niemals das Risiko
Ja.
wert. Genau.
Okay. 8 bis 10
Super.
Gramm hast du gerade schon angesprochen. Wir haben beim letzten Mal gesagt, wie viel das ist und dass das unangenehm werden kann und auch nicht unbedingt mit so als normal geltenden Mahlzeiten abgedeckt werden kann, ist es grundsätzlich egal, was man da für Lebensmittel verwendet.
Also ich sag mal so, der Muskulatur ist es vollkommen egal, wo das Kohlenhydrat mehr oder weniger herkommt, um es dann zu verarbeiten und dementsprechend halt auch, um es einzulagern. Also wenn es erstmal da angekommen ist, ist es wahrhaftig wurscht. Die Frage ist natürlich im Vorhinein, wenn wir dann solche Mengen aufnehmen, dann gibt es so Begleiterscheinungen, die wir beachten sollten, ne? Wie ist es mit dem Hungergefühl, mit dem quasi Sättigungsgefühl auch in irgendeiner Form? Wie ist es mit der Verdaulichkeit und so weiter? Und das Ziel ist ja, wenn wir dieses vermeintliche Carboloading machen, dass wir dafür sorgen, dass dieses Kohlenhydrat auch möglichst ohne größere Umwege direkt dann irgendwie bis hin zur Muskulatur kommt, um da eingelagert zu werden. Und da ist natürlich zum Beispiel jeder Ballaststoff, der da auf dem Weg liegt, der im Alltag total toll und wichtig ist, Ja, aber der ist natürlich jetzt gerade hinderlich. Der sorgt für einen Mehraufwand. Der sorgt auch für eine längere Magenverweildauer, dann für ein höheres Sättigungsgefühl und alles, was dazugehört. Mehr Darmaktivität, mehr Magenaktivität. Also irgendwas, was ich nicht unbedingt gebrauchen kann in der Hinsicht. Deswegen würde ich sagen, vom Grundprinzip her, ist es mir bei der Lebensmittelwahl egal, solange es ein relativ kurzkettiges Kohlenhydrat ist oder zumindest größtenteils ein relativ kurzkettiges Kohlenhydrat ist. In welcher Darreichungsform auch immer.
Also
Genau.
alles das, was wir im Alltag eher vermeiden wollen.
Ja, ich sag mal, also wir dürfen da Reis essen als Beispiel,
Ja.
wir dürfen auch Nudeln essen und jetzt würde ich halt vermeiden wollen, dass wir daneben noch 400 Gramm Hähnchen legen und ordentlich viel Gemüse, weil, also sehe ich jetzt keinen tieferen Sinn drin zwischen in den Ballaststoffen, in den Vitaminen, in den Proteinen in dem Fall, auf die dürfen wir dann in diesen 2 Tagen oder 3 Tagen größtenteils einmal verzichten. Und weil dann aber Reis alleine wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht ist, als einzige Kohlenhydratquelle, würde ich das, darf man das sicherlich noch so ein kleines bisschen, ja, wenn man so will, abwechslungsreicher gestalten und zwischendurch irgendwas essen, was halt einfach einen auch anregt, um dieses Zeug runterzubekommen, um es mal genauso zu sagen.
Ja.
Also wenn man dann Bock hat, einen Muffin zu essen oder keine Ahnung was, dann ist das gerne gesehen und dann darf man das gerne tun.
Welche Rolle spielt generell die Alltagsernährung beim Carboloading, also vielleicht im Hinblick auf die Verträglichkeit oder sowas?
Das ist eine sehr gute Frage, weil auch das ist nicht zu unterschätzen. Also, es gab mal einen, nee, das kann ich eigentlich nicht, also im Detail kann ich es nicht erzählen. Ich muss mal immer überlegen, wie ich das rüberbringe. Aber einen nicht unbekannten Triathleten, der mir gesagt hat, auch so, als es um Trainingsernährung ging und die Kohlenhydratzufuhr während des Trainings, dass es für ihn schon sehr wichtig ist, dauerhaft immer mal wieder Kohlenhydrate auch in höheren Mengen zuzuführen während des Trainings, um, Zitat, diesen Saumagen zu entwickeln. Und ich finde, das ist ein ganz gutes Wort, was ja eigentlich nichts anderes meint, als dass wir von unserem Körper nicht verlangen, also es geht ja in Richtung der Toleranz,
Ja.
ne? Und Toleranz heißt ja jetzt in dem Falle auch, dass Kohlenhydrate einen nicht unerheblichen Anteil unserer Alltagsernährung haben, sowieso müssen, wegen des Trainingsumfangs und weil die natürlich gerade an umfangreicheren und intensiveren Tagen unseren wichtigsten Makronährstoff darstellen. Und ja, deswegen würde ich da natürlich im Alltag auch nicht drauf verzichten, vor allen Dingen auch nicht im Trainingsalltag, ne? Also da sollten wir auch zusehen, dass wir vor Einheiten hin und wieder mal was essen, während Einheiten hin und wieder mal was essen, um einfach einen Gewöhnungseffekt zu haben.
Ja,
Genau.
finde ich einen wichtigen Hinweis auf jeden Fall.
Saumagen fand ich ein schönes Wort. Ich glaube, es ist jedem klar, was damit gemeint ist. Fand ich eine schöne Beschreibung damals.
Ja,
Ja.
ich habe auch jemanden im Kopf, der das gesagt haben könnte.
Ich werde nicht
Lass ich
weiter.
jetzt so stehen.
Genau, ich gehe nicht weiter drauf ein.
Thema Koffein habe ich hier noch auf meinem Zettel
Ach ja.
stehen. Hast du zu Kohlenhydrat noch was zu ergänzen? Also auf jeden Fall hört euch die letzte Folge nochmal an, weil da sind wir noch vermehrt darauf eingegangen, aber das würde jetzt hier noch den Rahmen sprengen.
Also sehe ich genauso. Und ja, Koffein ist natürlich ist ein spannendes Ding, weil es gibt ja letztendlich ja kaum einen Stoff, so sage ich es jetzt einfach mal, der, ich sage es jetzt auch so, der legal ist und der so leistungsfördernd ist wie Koffein. So muss man es ja eigentlich sagen, ne? Also immer wieder kurz der Reminder, dass es eine nicht unerhebliche Zeit lang auf der Dopingliste gestanden hat, und verboten war, zumindest in höherer Form oder höher dosierterer Form. Und das lag einfach schlicht daran, dass die Wirkweise oder Wirkung schon halt sehr deutlich ausfällt und Koffein halt auf unterschiedlichsten Ebenen sehr leistungssteigernd, wirken kann. Und das können wir uns natürlich zu Teilen auch dann bei solchen Distanzen ja, zunutze machen, aber immer da, wo es wie in meinem Leben, wo ein großer Nutzen entstehen kann, gibt es gleichzeitig auf der anderen Seite natürlich auch irgendwie ein gewisses Risiko, welches man da geht, ne? Und das ist, finde ich, gerade halt bei Koffein ist das auf jeden Fall immer sehr zu
Ja,
bedenken.
Ich habe das auch immer im Kopf. Ich liebe grundsätzlich Koffein. Ich trinke gerne Kaffee und so, also in handelsüblichen Mengen und jetzt auch nicht so besonders viel, vielleicht 2 Tassen am Tag. Ist wahrscheinlich eher wenig sogar. Und irgendwie im Wettkampf, ich habe auch immer was mit Koffein dabei. Ich habe aber jedes Mal Angst, es zu nehmen.
Und ich glaube, Angst brauchen wir nicht unbedingt haben, solange wir grob ein paar Grenzen einhalten. Also, vielleicht machen wir mal ganz kurz ein paar Basics zum Thema Koffein. Das Erste, was wir uns überlegen müssen, das finde ich immer wieder wichtig, das zu erwähnen, ist, Koffein hat eine sehr lange Halbwertszeit. Also Halbwert heißt ja quasi, nach welcher Zeitdauer entfaltet dieser Stoff, den ich dazu führe, noch den halben Wert, den er initial haben kann. Und die Halbwertszeit von Koffein, die ist sehr groß. Also in Zahlen gesprochen geht das so in Richtung mehrerer Stunden. Das heißt, Koffein kann auch noch nach 6 Stunden den halben Wert entfalten wie initial nach der Zugabe. Und jetzt, nachdem ich das zugeführt habe, brauche ich natürlich irgendwie um und bei 30 bis 45 Minuten, sagen wir so ganz grob, ne, und damit das wirkt. Das wiederum ist immer so ein kleiner individueller Punkt. Es hängt auch dann natürlich viel davon ab, wie viel wir nebenher so essen, zum Beispiel. Das wirkt natürlich nüchtern sicherlich noch mal ein bisschen anders. Deswegen, das gilt es auch ein bisschen auszuprobieren. Und dann würde ich immer sagen, ja, es ist schon so, dass die Gabemengen in den letzten Jahren durchaus irgendwie deutlich zugenommen haben. Also ich komme noch so aus einer Zeit, wo man gesagt hat, so ja, so grob 1 Milligramm Koffein pro Kilo Körpergewicht, und das dann halt verteilt mehr oder weniger über den Tag. Mittlerweile sprechen wir eher schon so von 2 bis 3 Milligramm und es gibt auch ausreichend Studien, die aber dann, Achtung jetzt, teilweise ganz andere sportliche Disziplinen mit sich bringen, da geht man auch schon so in Richtung 4 oder 5 Milligramm zum Beispiel, ne? Wenn das mal für einen sehr kurzfristigen, kurzen Effekt sein soll, bei dem uns sonst jede Magen- und Darmverträglichkeit ganz egal ist, ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, 100-Meter-Lauf haben als Beispiel, dann ist uns wurscht, ob unser Magen-Darm-Trakt gerade Schwierigkeiten haben könnte mit der Kohlenhydrataufnahmemenge, weil wir nehmen einfach keine Kohlenhydrate zu für 100-Meter-Laufen. Und jetzt müssen wir im Triathlon darauf achten, dass wir so die gesunde Waage halten, würde ich jetzt mal sagen, ne? Und gesunde Waage heißt in dem Falle, ich nehme mal diese 2 bis 3 Milligramm als irgendwas, bei dem man sagen kann, das ist erstmal schon mal ein ganz guter Richtwert. Ne? Lass mal dein Beispiel nehmen und wir runden mal ein kleines bisschen, dann würden wir jetzt sagen, so um die 120 bis vielleicht 170 Milligramm ungefähr. Und diese Menge aufgrund der Halbwertszeit gilt die auch immer zu sehen als so eine Art Gesamtmenge, würde ich jetzt mal sagen. Ja, also im Sinne von, da sollte man schon gucken, dass man die Kaffees morgens mitrechnet. Vielleicht nimmt man vorm Start nochmal irgendwie schon das erste Koffeingel oder sowas in der Art. Das würde ich auf jeden Fall dann auch mitrechnen. Und dann würde ich die nächsten, sollten da noch weitere Gels folgen, das müsste man schon alles so ein kleines bisschen subsumieren, um dann am Ende die Gesamtmenge auch ein Stück weit im Blick zu haben. Und die sollte ehrlicherweise ja nicht so unbedingt oberhalb von zum Beispiel, je nach Körpergewicht natürlich, ist klar, aber ich sage mal so 400 Milligramm ist so das höchste der Gefühle für so einen Tag, an dem ich einen Ironman mache. Und das gilt dann auch nur für die erfahreneren Kaffeetrinker zum Beispiel, also die dauerhaft Koffein auch im Alltag konsumieren. Ich kenne, habe mal Athleten betreut oder eine Athletin im Speziellen, die hat Koffein ausschließlich und nur im Wettkampf genommen, also auch nicht im Training und gar nichts. Und das hat gut funktioniert, aber das war zum Beispiel auch, das haben wir immer auf 2 Milligramm für mehr oder weniger den, das war eigentlich dann nur das Rennen, muss man sagen, weil die hat auch morgens dann natürlich keinen Kaffee getrunken. Aber da war das limitiert auf 2 Milligramm, das war super. Genau, aber dann gleichzeitig auch, ne, in der ersten Stunde auf dem Rad Teil 1 und in der letzten Stunde auf dem Rad Teil 2 von der Gesamtmenge und dann 2 Milligramm nicht überschritten und das lief gut. Das war zum Beispiel klasse.
Okay, und diese 2 Milligramm als einzelne
Ja, genau,
Dosis.
also, ne, also vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob ich es eben so klar gesagt habe, aber
Ja.
2 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, ne? Das war dein Rechenbeispiel. Genau, bei der Athletin, die
Ja.
war ungefähr deine Größe, und deine Gewichtsklasse, da kann man also ungefähr das Gleiche sagen, dass man dann hingehen konnte und sagen konnte, wenn es 2 Milligramm sind, dann sind es 100 Milligramm in der Summe, also 2 mal 50 Milligramm zugeführt. Genau. Also einmal zu Beginn des Radfahrens, einmal zum Ende hin. Also letztendlich ein normales Gel mit einer normalen Dosis Koffein. Und dann auch ein bisschen Pi mal Daumen ist dann fein. Ne? Ob das dann 50 Milligramm sind oder 60, das ist dann nicht so kriegsentscheidend wichtig. Aber es sollte halt nicht extrem weiter drüber liegen.
Okay, aber wenn ich mir jetzt verschiedene Gels angucke, es gibt ja ganz, ganz viele, die 100 Milligramm drin haben, so als Standard, ja, was recht viel ist. Das heißt ja, dass ich davon eins nehmen kann.
Kommt ein bisschen drauf an. Also ja, ne, ich würde jetzt auch nicht wahnsinnig viel mehr unbedingt davon nehmen, wenn du es nicht gewöhnt bist. Wenn du jetzt ein Kaffeetrinker bist, wie gesagt, darf es auch ein kleines bisschen mehr sein. Aber von diesen besagten 100 Milligramm Gels, also wenn du jetzt vorhast, morgens Kaffee zu trinken, wovon ich ausgehe, und wir schon mal davon ausgehen, dass da, ja, grob vielleicht, je nachdem, ne, das ist natürlich bei Kaffee immer so eine Wissenschaft für sich, wie viele Milligramm Koffein das schon so beinhaltet. Aber wenn wir einfach mal gedanklich die ersten 100 Milligramm vielleicht abziehen und wir würden sagen, auf keinen Fall über 3 oder sagen wir mal über 300 Milligramm in der Summe dann hinaus, dann müssten wir sagen, ja, dann darfst du 2 solche Gels essen über den Tag verteilt, ne, also über, ja, den Renntag verteilt. Und
das finde ich schon auch krass. Also das muss ich im Blick behalten. Und ich habe auch so Koffeinshots zu Hause noch nie genommen, aber da sind halt 200 Milligramm drin in so, ja, einem kleinen Ding. Und das auf einmal wäre ja dann schon jetzt, ja, vielleicht nicht unmöglich, aber auf jeden Fall nicht gut für,
nein,
mich.
Genau das ist es. Ne? Es ist immer die Frage der Auswirkung. Also wir werden auch Leute finden, die werden 500 Milligramm über so einen Tag verteilt nehmen und denen geht's gut damit und alles ist okay. Das ist keine Frage. Aber nochmal, Koffein ist halt ein Stoff, der ist ja jetzt nicht, also das ist nicht wie Wasser, wo wir sagen können, wenn wir da mal 100 Milligramm oder Milliliter mehr von zuführen, als wir es jetzt vielleicht gerade brauchen, dann ist das total okay und das ist nicht schlimm. Ne? Das wird dann halt wieder ausgeschieden und so weiter. So läuft es bei Koffein halt nicht, sondern das wird auf jeden Fall eine Auswirkung haben. Und die Frage ist halt, welche? So, und das kann halt eine relativ neutrale Auswirkung haben. Da ist dann die Frage, ob das noch leistungsfördernd ist und so. Aber es kann natürlich auch eine gravierende Auswirkung haben, weil wir einfach zu große Mengen Koffein zugeführt haben. Ne? Und egal, von Konzentrationsfähigkeit über Überstimulation der Reizleitung bis hin zu. Ne? Also da sind quasi der Fantasie keine Grenzen gesetzt, was Koffein letztendlich mit einem machen kann. Es ist nicht umsonst so, dass da draufsteht, für Schwangere und Kinder verboten. Weil das jetzt nicht einfach irgendwie ein Schluck Cola ist, den wir da zuführen. Und das würde ich in jedem Falle ausprobieren und ich würde da, wie gesagt, Koffein vor allen Dingen auch echt vorsichtig handhaben. Aber es lohnt sich auch, es gut auszuprobieren, würde ich mal sagen. Und dann auch gerne, also ich habe das oft gehabt mit Athleten, dass wir es einfach auch gemacht haben, so ein bisschen auf, wie soll ich sagen, auf Zuruf, sage ich mal. Ne? Wenn man wusste, als Nicht-Kaffeetrinker, das wirkt und man hat hier so ein 100 Milligramm Koffeingel, man weiß aber dann, also kenne ich ganz viele Beispiele ehrlicherweise, man weiß, ich kann das jetzt machen, das zündet dann gleich in einer halben Stunde, dann geht es hier steil. Aber ich muss auch darauf hoffen, dass das dann mit der Kohlenhydratzufuhr und nicht aufs Klo müssen und so weiter auch okay gut funktioniert, wenn ich hier schnell sein will. Ne? Weil wenn ich... Richtig, genau. Und das ist halt durchaus nicht zu unterschätzen.
Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wo, genau, es zündet.
Ja, vollkommen richtig.
Ja. Ja, also Magenprobleme wären ja dann noch eine der harmloseren Auswirkungen.
Ja, und will man trotzdem nicht, ne? Ja, na klar.
Auf keinen Fall.
Ja, na klar. Und jetzt hat man immer den Vorteil, das ist der große Vorteil, den wir haben, wir sind in Bewegung. Ne? In Bewegung heißt halt auch immer, wir haben viel mehr Möglichkeiten, das irgendwie zu verstoffwechseln, zum Beispiel. Ne? Und nicht, ob die Halbwertszeit im Ruhezustand oder anders unter der Bewegung genauso lang ist wie im Ruhezustand, ja, das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ehrlicherweise. Ne? Aber ich würde es nicht anwenden, ohne es sinnvoll ausprobiert zu haben. Das ist vielleicht die wichtigste Botschaft. Und dann, ne, gerne auch so, also man kennt das ja, wenn das gegen Müdigkeit helfen soll. Ne, und dann braucht es auch ein bisschen mehr vielleicht als 50 Milligramm. Aber ich sollte nicht einfach hingehen und pauschal sagen, jo, ich führe das jetzt mal dauerhaft zu. Ich kenne sehr viele Beispiele von Leuten, die gerade bei der Rennverpflegung des Herstellers mit den schwarzen, weißen Gels eben nicht drauf geachtet haben, ob es die schwarzen oder die weißen sind. Und das eine sind die mit 100 Milligramm und das andere sind die gänzlich ohne Koffein. und einfach gegessen haben und dann irgendwann am Straßenrand stehen und es überall krampft, ne? Weil man hier eine komplette Überforderung der Reizleitung vorfindet. Und einfach irgendeine Mischung hat aus, keine Ahnung, man ist da dehydriert, man hat eine Überforderung der Reizleitung, was auch immer dann dazu führt, dass man da keinen Schritt mehr vorankommt. Genau, kenne ich einige Beispiele.
Ich hatte letztens ein Getränk oder es ist mir untergekommen, das hatte einfach 300 Milligramm Koffein in einer Dose. Habe ich leider erst gemerkt, als ich die Hälfte mindestens davon getrunken hatte, dann habe ich es weggestellt.
Ja. Wie hast du geschlafen danach?
Erstaunlich gut, also zumindest so wahrgenommen.
Wann hast du das getrunken, wie viel Uhr?
22 Uhr oder so. Ja, also das war gar nicht gut. Naja.
Mehr zu den Wodka-Energy-Zeiten von Anna Bruder erfahrt ihr in der nächsten Podcast-Folge.
Ja, nee, es war kein Alkohol im Spiel. Okay. Zumindest nicht in dem Getränk.
Das ist schon mal gut.
Gut.
Als ich klein war, gab es mal Shots mit... wenn ich klein war, aber als es die ersten Koffeinshots gab, so vor, ich würde grob schätzen, so vor vielleicht 15 Jahren ungefähr, da gab es die noch in so Röhrchen und so weiter und so fort. Und da war das eine Riesensache und ich glaube, das waren damals so, also lass es mal 80 bis 100 Milligramm gewesen sein. Und da waren so die Shots, das war so das, was wir heute in jedem Gel vorfinden, so ungefähr halt, ne?
Ja. Ja.
Immer schön mit bedacht. Genau. Super.
Niedlich. Weil du eben schon über Krämpfe gesprochen hast und wir hatten auch schon das Thema Verdauungsbeschwerden an der einen oder anderen Stelle. Was mache ich, wenn dann doch was schief geht?
Ist immer die Frage, was dann schief geht und woran das liegt. Aber ich sag mal, ich glaube, die Kernbotschaft muss ja immer sein, wenn wir das Ganze kontinuierlich gut hinbekommen, dann ist das erstmal schon mal sehr gut. Gleichzeitig dürfen wir aber auch mal eine halbe Stunde aussetzen damit und müssen uns jetzt nicht gravierendste Sorgen machen. Das Ziel muss immer sein, eine sinnvolle Kontinuität zu haben. Also nicht in Rennstunde 1 beim Radfahren und in Rennstunde 4 beim Radfahren hinzugehen und sich zu überlegen, da jetzt jeweils ganz viel und dazwischen drin gar nichts, das wäre keine Kontinuität, sondern bestenfalls wollen wir ja, egal ob Flüssigkeit, Kohlenhydrate, Natriumzufuhr, das wollen wir ja immer bestmöglich gleichmäßig verteilen über die Gesamtdauer des Rennens. Und dann, klar, natürlich beim Schwimmen haben wir es nicht, beim Radfahren können wir tendenziell meist ein bisschen mehr, beim Laufen vielleicht ein kleines bisschen weniger. Und dann ist es natürlich total okay, wenn wir feststellen, dass das jetzt gerade mal nicht perfekt funktioniert, was irgendwie auch ganz normal ist. Das klappt halt nun mal nicht immer perfekt, das ist total fein. Dann ist erstmal schon mal das Erste, der ganz wichtige Schritt ist, zu akzeptieren, dass das gerade so ist, dass das jetzt nicht perfekt klappt. Weil sobald wir uns überlegen, wir haben aber hier einen Fahrplan und den müssen wir zu 100% einhalten, sonst wird es nichts, ja, dann wird es schwer. Ne? Wenn wir weiter draufstopfen und draufstopfen und draufstopfen, dann ist es meistens so, dass wir die Ursache halt eben ja nicht behoben haben und deswegen das Problem eigentlich nur noch größer wird. Und das würde ich in jedem Falle vermeiden wollen, sondern ich würde hingehen und überlegen, dass wenn ich mal das Gefühl habe, dass mein Magen oder mein Darm jetzt irgendwie damit mehr zu kämpfen hat, als gut ist, als er normal arbeitet, dann würde ich mir einfach mal eine gewisse Zeitdauer gönnen und mal weniger oder vielleicht auch mal zeitweise nichts zuzuführen, ganz normal weiter kontinuierlich ein bisschen Wasser zu trinken und dann schauen, wie es funktioniert. Ein kleines bisschen die Leistung daran anpassen und dann ist das total okay. Und deswegen finde ich es auch immer extrem wichtig, auf jeden Fall in irgendeiner Flasche am Rad ausschließlich Wasser zu haben. Weil Wasser einfach dann nicht nur jetzt gerade für den Flüssigkeitshaushalt wichtig ist, sondern auch so ein bisschen wichtig ist, um, ja, sag ich mal, das Ganze ein bisschen zu nivellieren. Ne? Ich kann einfach etwas Neutrales zuführen. Die Verdauung wird weiterhin in Gang gehalten. Ich helfe eher damit, also vorausgesetzt, ich habe jetzt vorher nicht zu viel davon getrunken und sorge dafür, dass, ich meine, was am Ende passiert, dass der Magenbrei noch mal ein Stück weit flüssiger wird, die Verdaulichkeit dadurch ein bisschen besser wird, das Ganze einfach auch ein bisschen besser sinngemäß durchflutscht. So, und dann ist das prima. Ja, und das ist immer so meine, ehrlicherweise meine Empfehlung. Genau.
Wie sieht's aus mit Krämpfen? Das ist tatsächlich was, habe ich keine Erfahrung mit, außer was ich schon gesagt habe im Zwerchfell. Das war mir irgendwie auch neu, aber so die klassischen Krämpfe in der Wade oder im Oberschenkel oder so habe ich zum Glück noch nie erlebt, aber das passiert ja. Und die Leute tun mir immer wahnsinnig leid, weil das irgendwie danach aussieht, ja gut, was, also dann ist halt irgendwie das Rennen vorbei, mehr oder weniger, und du guckst halt, dass du irgendwie vorwärts kommst.
Ja, und die Frage ist immer, woran halt ihr liegen? Und es ist halt, das Thema Krampf ist halt in der Sportwissenschaft ein großes, wie soll ich das sagen, ein weiterhin noch offenes Feld. Das liegt an der Komplexität der Hintergründe. Also ich mache ein Beispiel, oder anders, wenn du an Krampf denkst, als was denkst du als erstes?
Muskelschmerzen.
Ja, und also an welchen Grund?
Würde ich wahrscheinlich als erstes an irgendeine Art von Mangel denken.
Ja, ich denke an Sitzposition.
Okay.
Zum Beispiel, also um mal etwas, na, ich habe jetzt extra an Sitzposition
Ja.
gedacht, weil ich irgendwas sagen wollte. Ich war mir sicher, du wirst jetzt nicht Sitzposition sagen. Und
Ja.
hätten wir jetzt unsere Hörer da draußen gefragt, hätten keine 5% die Sitzposition genannt. Aber die halte ich für einer der häufigsten Gründe, warum es beim Laufen krampft, zum Beispiel. Ja, und es kann jetzt eine Sitzposition sein. Es kann ein Magnesiummangel sein, den ich aber nur vorher beheben kann. Ja, also das ist eigentlich irgendwas, das ist das Thema mit, ich muss dafür sorgen, dass ich einen ausgeglichenen Magnesiumhaushalt habe. Dabei muss man wissen, dass ungefähr 60% unseres Gesamtkörpermagnesiums wird in den Knochen gelagert. Und das ist quasi unsere Speicherform. Und da wollen wir das auch haben. Und alles, was wir im Rennen zuführen, wird nicht irgendwo großartig eingelagert werden oder so. Deswegen ist es auch ehrlicherweise immer meist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, was wir dann so zuführen. Und deswegen geht es darum, vorher einen ausgeglichenen Magnesiumhaushalt zu haben. So. Und jetzt kann es zum Thema Krampf wahnsinnig viele Gründe geben. Ne? Das kann eine Form der, also wir kennen das ja, dass das sicherlich zu tun hat mit einer gewissen Überforderung der Reizleitung. Mit Reizleitung ist gemeint, wir müssen uns das so vorstellen, um den Muskel herum liegt ja quasi so ein Mantel. Und dieser Mantel, der hat ganz viele Elektroden auf sich, wenn man so möchte. Und diese Elektroden, die geben das Signal, ey, anmachen. Welches nichts anderes bedeutet als kontrahier mal bitte, lieber Muskel. Und wenn dieser Muskel dann vernünftig kontrahiert, dann ist alles toll. Jetzt kann es aber sein, dass bei dieser Reizleitung auch irgendwas schiefläuft. Ja, und irgendwas schieflaufen heißt jetzt gerade, an dieser Reizleitung ist eine relativ komplexe Kette an Dingen beteiligt, die ja das Ganze im besten Falle einfach so normal ablaufen lassen, wie das halt im Alltag so abläuft, wo wir uns um Krämpfe keine Sorgen machen müssen. Aber in dieser komplexen Kette kann es halt auch leichte Störungen oder Irritationen geben, die dann dazu führen, dass eben diese Reizleitung nicht unbedingt optimal abläuft. Und der Krampf, das kann irgendwas Mechanisches sein als Beispiel, bei dem ich sagen kann, okay, aus welchen Gründen auch immer, Krampf, die Muskulatur jetzt gerade zieht sich zusammen und ich schaffe es mit einer Gegenbewegung, das kennen wir ja, ne? Wenn wir uns jetzt vorstellen, ich habe einen Wadenkrampf, da lege ich mich auf den Boden, irgendwer drückt meine Fußspitze in Richtung meines Schienbeins und was ich damit mehr mache, ist den mechanischen Reiz oder die mechanische Kontraktion, die unwillentliche in dem Fall aufzulösen. So. Und das kann funktionieren. Jetzt ist das aber so, wenn das nicht die Ursache des Problems ist, sondern die Ursache einfach eine saubere Dehydrierung ist, die damit einhergeht, dass wir zu wenig, ich sage jetzt einfach mal, zu wenig Mineralstoffe vorhanden haben, um diese Reizleitung vernünftig ablaufen zu lassen, dann ist die Ursache die Dehydrierung und nicht mehr die Sitzposition. Und die Ursache kann der Magnesiummangel sein und nicht die akute Dehydrierung. Und so weiter und so fort. Und es ist wahrhaftig so, es gibt dazu keinen Konsens in der Sportwissenschaft, bei dem wir sagen können, so entsteht ein Krampf und so können wir den vermeiden. Das ist einfach nicht so, weil das einfach das kann sehr viele komplexe Ursachen haben. Und ja, so. Und deswegen ist das halt auch durchaus nicht ganz leicht, dafür eine passende Lösung zu finden. Ein sicherlich nicht unwesentlicher Teil der Lösung ist, eben all das richtig zu machen, was wir gerade genannt haben, ne? Flüssigkeitshaushalt sicherstellen, Magnesiumhaushalt vor dem Rennen sicherstellen, Flüssigkeitshaushalt vor dem Rennen und im Rennen, eine adäquate Kohlenhydratversorgung zu haben. Auf jeden Fall wird das damit reinspielen. So, und dann werden wir schon viel richtig machen. Sitzposition ist irgendwas, bei dem wir uns überlegen müssen. Wir dürfen die mechanische Ursache nicht unbedingt vergessen. Wenn wir eine Wadenstreckung haben aufgrund einer möglicherweise zu großen Sitzhöhe, also zu hohen Sitzhöhe, dann ist unsere hintere Kette, also letztendlich die hintere Oberschenkelmuskulatur, die dann runterführt in die Wadenmuskulatur hin zur Achillessehne zum Beispiel, möglicherweise unter einer größeren Spannung, als sie sein sollte. Und dann ist die auf den 180 Kilometer beim Radfahren schon so vorbelastet in irgendeiner Form, dass die vielleicht irgendwann sagt, so reicht mir jetzt. Also wieder sehr sinngemäß jetzt. Aber all das kann halt der Grund dann dafür sein. Und deswegen, so banal wie es klingt, aber sind es die Basics, die es richtig zu machen gilt. Sowohl in der Verpflegung mit all den genannten Faktoren, als auch in der Sitzposition zum Beispiel.
Bei der Sitzposition würde ich jetzt denken, das merkt man ja vielleicht in Ansätzen schon mal im Training. Ob da Probleme auftreten könnten.
Ja. Also im besten Falle, ja. Die Frage ist halt immer, wie häufig habe ich das im Training, wenn ich so wirklich, das ist jetzt ein sehr blöder Satz, würde ich selber nicht mögen, aber wenn man so an die Grenzen geht, ne, wenn man wirklich 180 Kilometer und man hat jetzt hier irgendeine Rennbelastung, vielleicht auch eine wechselnde Belastung, wie häufig mache ich das im Training? Und wie häufig laufe ich dann da drauf noch irgendwie unter Volldampf zum Beispiel? Ne? Weil so ein Krampf kommt ja meistens nicht direkt am Anfang. Also wenn, dann cool, dann ist die Begründung meist einfacher. Ne? Je weiter hinten der liegt, desto schwieriger wird es natürlich noch irgendwie klar zu sagen, wo kommt der jetzt gerade her? Ne? Und da muss man gleichzeitig natürlich sich die Frage stellen, ist das, so ein Krampf kann ja auch was Kurzfristiges sein, welches man relativ schnell gelöst bekommt und dann normal weitermachen kann wie bisher. Das ist ja okay, ne? Also wenn jetzt die Ursache ist, zum Beispiel eine kurze Irritation, weil ich springe vom Rad ab, fange das erste Mal an zu laufen und habe einfach gerade diesen ersten Impact, der einfach die Wadenmuskulatur da möglicherweise gerade überfordert. Auch das kann der Grund sein, kann aber natürlich dann sein, dass man da kurz einmal gegensteuert und danach den restlichen Teil des Marathons irgendwie ganz normal und gut laufen kann. Dann ist das prima. Ja, dann ist das fein. Genau. Super.
Was mache ich denn, wenn Krämpfe auftreten? Du kannst jetzt über dein Lieblingsgetränk sprechen.
Naja, die Frage ist, also mein Gurkenwasser-Lieblingsgetränk, das ist ja dann wiederum eine Sache, also die Wirkweise von Gurkenwasser ist ja letztendlich so, dass mittlerweile die Vermutung recht nahe liegt, dass das eine Form von, wir haben immer noch keinen Gurkenwasser-Sponsor, ne? Das ist eine absolute Frechheit, dass da noch keiner angekommen ist und uns zugeschüttet hat. Also im Speziellen mich und meine Vorlieben. Egal.
Wir haben uns auch immer noch nicht das T-Shirt gekauft.
Ah ja, stimmt, das machen wir auf jeden Fall. Ja. Das machen wir direkt hier nach. Dass das Gurkenwasser im Rachen eine Reaktion des Körpers auslöst, die dazu führt, dass jede unwillentliche Reizleitung gerade aufgehoben ist. Also die Theorie ist, wir haben einen Krampf aufgrund einer, ja, wenn man so möchte, jetzt gerade neurologischen Fehlers im System. Und dieser neurologische Fehler aufgelöst wird dadurch, dass wir das Gurkenwasser in den Mund nehmen und im Rachen, auch vor allen Dingen durch die Sensorik im Rachen, eine Reaktion des Körpers auslösen, die dazu führt, dass dieses neurologische Problem behoben wird. Das ist faszinierend. Also das meine ich wirklich ernst, dass das faszinierend ist. Weil die Theorie ist die folgende. Gurkenwasser ist so ziemlich die, also es muss auch nicht unbedingt Gurkenwasser sein, mittlerweile geht ja auch manchmal so die Tendenz hin zu Senf oder sowas. Also wir werden feststellen, Das sind alles für gewöhnlich Stoffe, die wir jetzt so nicht unbedingt gerne zuführen würden oder als Wettkampfverpflegung betrachten würden.
Also ich schon.
Also bei Gurkenwasser bin ich auf jeden Fall dabei, weil Senf, boah, weiß ich nicht.
Kann man besser transportieren, diesen kleinen Tütchen.
Mag ich sehr gerne, aber weiß ich jetzt nicht, ob ich das irgendwie unter sportlicher Belastung haben wollen würde. Aber diese Idee rührt ja daher, dass direkt nach Gabe von Gurkenwasser oder Senf das Problem gelöst wird, also in kürzester Zeit. Und die Theorie ist ganz simpel. Wenn das so schnell funktioniert, dann kann es nicht daran liegen, dass das Gurkenwasser irgendwie, weiß Gott, wie viel Salze beinhaltet oder welche Elektrolyte auch immer, die dann in den Magen gehen, dann in den Darm, dann weitergegeben werden, bla bla blub, Klammer auf, dauert eine halbe Stunde, Klammer zu. Weil es wird ja sofort gelöst. Es kann also nicht über den herkömmlichen Weg der Verdauung funktionieren, sondern es muss ja vorher ein Signal auslösen, welches hilfreich ist. Und das finde ich eine sehr logische Erklärung, ehrlicherweise. Weil das ja offensichtlich, also so funktioniert es ja auch in der Praxis, ne? Dass halt Gurkenwasser eines der wenigen Möglichkeiten ist, um halt hinzugehen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt akut und versuche dadurch den Krampf auch ein Stück weit zu lösen und vorzubeugen fürs nächste Mal. Genau, ja.
Ja.
Gerne jeder für sich selber ausprobieren. Ich finde, es ist auf jeden Fall irgendwas, was man, das darf man andenken und es ist auch irgendwas, von dem ich, also es ist ja, das weiß man nicht, ob das präventiv funktioniert, ne, dass man jetzt sagt, in der Verpflegungszone nehme ich jetzt irgendwie, nippe ich mal einmal an meinem Kühne saure Gurkenglas. Die Theorie ist halt nicht ganz klar, weil dann ist die Frage, wenn vorher keine Ursache vorgelegen hat, ob die Ursache behoben werden kann durch das Gurkenwasser. Ne? Soweit sind wir noch nicht. Ja, aber ich würde es, Triathlon ist eine doofe Sportart, weil da in der Hinsicht, wichtig, dieses in der Hinsicht nochmal hinterhergeschoben zu haben.
Das Zitat nehmen wir auf jeden Fall irgendwie raus.
Ist völlig okay, können wir drin lassen.
Als Insta-Kachel.
Ich habe halt nicht die Möglichkeit, wie in einer Spielsportart einfach auf der Bank zu sitzen und zu sagen, so, wenn es jetzt gerade wehtut, setze ich mich auf die Bank, dann trinke ich das Spiel geht ganz normal weiter und nach einer Minute bin ich wieder startklar.
Ja.
Deswegen ist Triathlon, da ist halt das, ja, ist nicht unbedingt geeignet dafür. Ne? Im Radsport, ja, da habe ich noch die Möglichkeit, irgendwie was aus dem Auto vielleicht zu bekommen und so weiter, aber das ist natürlich wirklich im Triathlon echt ein bisschen schwierig.
Ja, okay, aber also ich finde jetzt als Praxistipp, es gibt ja Menschen, die neigen eher zu Krämpfen und andere eher nicht. Also ich zum Beispiel eher nicht. Aber wenn man jetzt weiß, ich hatte schon des Öfteren mal einen Krampf oder das kann passieren, ich kenne das, dann kann das ja eine Maßnahme sein, dass man sich in so einer kleinen Softflask dann halt Gurkenwasser abfüllt. Warum denn nicht?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall würde ich das machen.
So.
Auf jeden Fall. Gehe ich voll mit. Geil. Lecker. Mm.
Ja, finde ich eigentlich auch. Bei Hitze weiß ich jetzt noch nicht so, aber mal gucken. Vielleicht um das noch abzurappen, weil wir da eingangs oder im Vorgespräch drüber gesprochen haben, würde ich noch über das Thema Logistik gerne sprechen, wo man was hinpackt, dass auch das Teil der Strategie ist, dass man sich das überlegen muss. Natürlich, wie viel muss ich insgesamt irgendwie so an Bord haben und auch immer einen Plan B dabei haben. Also ich habe meine Kohlenhydrate beim Radfahren habe ich in einer einzigen Flasche. Das heißt eigentlich, wenn ich die verlieren würde, wäre ich ziemlich geliefert. Ich habe aber auch immer noch mindestens 2 Gels in meiner Bento-Box, dass ich zumindest mal bis zur nächsten Verpflegung komme.
Super. Also, genau. Und das alles Entscheidende ist eigentlich immer, finde ich, die Ruhe zu bewahren und das Wissen darüber zu haben, was ich jetzt gerade brauche. So, das heißt, ich muss immer irgendwie einen Plan B, finde ich persönlich, mit an Bord haben. Und Plan B heißt jetzt, wenn ich auf eine Aeroflasche setze, in der ich all meine Kohlenhydrate habe und das ist die einzige, in der ich alle Kohlenhydrate habe und ich verliere die, dann bin ich selber schuld. Also nicht, dass ich sie verloren habe, aber dass ich dann da ohne Strategie stehe. Deswegen würde ich immer denken, ich würde alleine schon versuchen, das grob anderthalbfache möglicherweise sogar an Kohlenhydraten irgendwie an Bord zu haben, welches ich brauchen könnte im Falle des Verlusts zum Beispiel von einer Aeroflasche. So. Und irgendwann im Rennen merke ich ja, ob ich das jetzt noch brauche oder nicht. Also, ne, wenn ich jetzt beispielsweise, wir stellen uns das normale Rad vor, ich habe 2 Flaschen unten im Rahmendreieck, ich habe ein Trinksystem vorne und ich habe 2 Flaschen hinter dem Sattel. Ich würde nahezu immer empfehlen, 2 Flaschen hinter dem Sattel zu haben. Das ist erstens, sind das 2 sehr gute Möglichkeiten, um normale runde Flaschen einzuführen, die ich von außen an den Verpflegungsstationen angereicht bekomme. Und zweitens muss man sagen, aus aerodynamischer Perspektive ist es nahezu egal, ob da 1 oder 2 Flaschen hängen, aber diese 2. Flasche hat in puncto der Verpflegungsstrategie einen wahnsinnigen Mehrwert. Deswegen würde ich da ganz klar auf die 1-2 Watt, wenn denn überhaupt, verzichten, die ich da sparen könnte in der Theorie. Wenn ich das 2er Trinksystem hinten gut anbringe, dann brauche ich mir darüber keine Sorgen machen. Also jetzt aerodynamisch. So, und dann habe ich halt eine Möglichkeit zu sagen, also ich würde es immer so aufbauen, ich habe vorne im Trinksystem Wasser drin. Das ist ehrlicherweise immer so alleine aus hygienischen Gründen für mich so das bevorzugte Mittel, um zu sagen, ich muss diese Trinkblase nicht unbedingt häufig sauber machen und so, weil das ist jetzt auch nicht sonderlich einfach. So, wenn ich dann 2 Flaschen im Rahmendreieck habe, dann ist das schon mal sehr gut. Das sind so für mich meist so die, in der Idee, die Hauptversorgungsflaschen, wenn man so möchte. Das liegt alleine auch daran, dass ich da halt rein vom Handling her leichter drankomme als an die Flaschen hinten. Ne? Also die Flaschen aus dem Rahmendreieck, die kann ich auch im Auflieger greifen und daraus trinken, wohingegen ich für die Flaschen hinten garantiert immer den Basebar brauche, also durchaus auch wieder einen aerodynamischen Verlust habe zum Beispiel. So, und wenn ich jetzt mir so eine Aeroflasche vorstelle, ne, so die klassischen Aeroflaschen, die wir vor Augen haben, die haben so ungefähr 500 Milliliter Flüssigkeitsmenge, die da reinpassen, 500, 550, ich weiß jetzt nicht ganz genau. Und dann kriege ich ja in diesen einen Liter, wenn ich zwei Flaschen habe, kriege ich ja nahezu alles rein, was ich irgendwie brauche. Ne, wenn ich da jetzt, nimm das Race Carb X als Beispiel, das kann ich dann noch ein bisschen anrühren mit ein bisschen Flüssigkeit, also mit ein bisschen Wasser, wenn ich denn möchte, je nachdem wie flüssig ich das zuführen möchte und wie gut das aus der Flasche rauskommen soll. Aber da kriege ich ja gefühlt schon 600 Milliliter Race Carb X alleine in die zwei Flaschen rein. Das wäre ja ohne Probleme möglich. Ne? Oder ja, wahrscheinlich sogar 800 Milliliter. Also wenn ich einen kleinen Schluck Wasser oben drauf packe, so dass wir in jeder Flasche 400 Milliliter Race Carb X haben und 100 Milliliter Wasser, dann habe ich 800 Milliliter dabei. Wie gesagt, das ist die, das Verhältnis ist 10 zu 8. In dem Fall kann man kürzen. Und das wären dann grob 640 Gramm Kohlenhydrate. Damit komme ich schon mal weit. Ne? Also wenn ich das jetzt auf selbst 6 Stunden Radfahren runterrechne, habe ich schon mal 106 Gramm an Bord. Und da habe ich noch nicht davon gesprochen, dass ich hinten drin locker mindestens eine Flasche voll haben kann mit Kohlenhydraten, vielleicht sogar zwei, je nachdem, wie ich es vorhabe, mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, wie viel Sicherheit ich mir einräumen will und alles, was dazugehört. So, dann bin ich schon sehr gut unterwegs. Ne? Hinten, wie gesagt, eine Flasche immer noch als Wasser am Anfang würde ich machen, als Empfehlung, weil hilft, wenn das Trinksystem leer ist, um dann einmal nachzufüllen vorne und beim nächsten Mal, wenn ich von außen was greife, mir das hinten reinzustecken. Also hinten in den Flaschenhalter da. Und dann ist oft die zweite Flasche hinten war ganz oft schon so ein bisschen meine Backup-Strategie, ne? Bei der ich gedacht habe, wenn du jetzt eine Aeroflasche verlierst oder gar zwei, dann hast du hinten immer noch mal irgendwie roundabout so und so viel Gramm Kohlenhydrate drin, dass du damit mindestens mal zwei Stunden auskommst. Und dann ist das super. Ja,
das heißt, diese Flasche bleibt möglicherweise sogar unangetastet.
Ja, genau. Und wenn ich dann jetzt, ne, wenn ich bei Kilometer 140 bin, und ich habe meine Aeroflaschen noch nicht verloren, ja, dann kann ich die einfach nehmen und wegschmeißen im Zweifelsfall, wenn ich die nicht brauche oder so, ne? Das ist dann egal. Und aber gleichzeitig, wenn ich die am Ende 180 Kilometer mit spazieren gefahren habe und ich habe sie nicht gebraucht, dann ist es so. Das ist dann, ne, das sind 700 Milliliter Gewicht oder 700 Gramm Gewicht, wenn man so will. Schade um die 700 Gramm, aber garantiert nicht ansatzweise so schade, wie wenn ich irgendwann alle Flaschen verloren hätte, die mir wichtig gewesen wären und ich nicht mal eine Backup-Strategie gehabt hätte. Weil dann muss ich an jeder Verpflegungsstation richtig anfangen, auch einzusammeln. Ne? Ja. Wenn ich da bei den Kohlenhydrat-Gels mit 25 Gramm jede Stunde irgendwie 3-4 von essen will, dann
ja. Ja, das ist natürlich nervig. Das frage ich mich ehrlich gesagt sehr häufig, weil man es fast in jeder Rennübertragung sieht, dass Profis Flaschen verlieren. Und ich frage mich, warum das passiert. Immer wieder.
Ja, also ich finde es ehrlicherweise nicht schlimm, sie zu verlieren. Das ist okay. Das kann bei Straßenverhältnissen manchmal so sein. Damit kann ich noch okay gut leben. Ja, darf mal sein. Was ich schwierig finde, das haben wir eine Zeit lang gehabt, dass das dann als Ausrede dient, um zu sagen, yo, ich habe das Rennen dann nach 30 Kilometern auf dem Rad, habe ich es abgeschenkt, weil ne, ich habe meine Verpflegung verloren. Weil da denke ich immer so, also es ist jetzt selten so, dass ich morgens zur Arbeit gehen kann und sagen kann, yo, komm hier, wir haben jetzt 7:45, ich bin jetzt in einer Viertelstunde da, aber ich habe meinen Laptop vergessen, dann höre ich mal auf heute. Ne, mach ich mal einfach das. So, da muss ich schon einen Plan B haben irgendwie auch und sagen können, ja, okay, da fehlt mir jetzt was Elementares, aber da muss ich mir jetzt irgendwie zu behelfen wissen halt, ne? Ja. Weil ansonsten ist das jetzt irgendwie nicht so richtig, richtig gut. Genau. So, und das sollte einfach irgendwie geregelt sein.
Ja. Super. Jörn, hast du noch was zu ergänzen, was wir
wunschlos glücklich
vergessen haben? Ich finde auch, wir haben einen guten Rundumschlag gemacht, auch knackige anderthalb Stunden jetzt auf der Uhr.
Jawohl.
Und ich glaube, das war ganz schön viel Input. Ich werde mir die Folge wahrscheinlich selbst nochmal anhören und nochmal in mich gehen und das eine oder andere vielleicht überdenken.
Ja, und ne, die Basics, die sind's.
Ja, genau.
Das kann ich immer nicht oft genug sagen. Genau, super.
Yes, dann guten Appetit an der Stelle.
Ja.
Und viel Spaß und Erfolg beim Ausprobieren im Training. und viel Erfolg im Wettkampf natürlich. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Dankeschön, bis dann. Tschüss.
Tschüss. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul, burn in your chest.
You're a champion.